Herzlich willkommen, Themen und Themen, wieder mal. Heute haben wir einen Gast, der etwas weiter gereist ist, Dr. Lothar Kassmann. Wir grüßen ihn in unserer Mitte und ich darf Sie gleich mal an meine Seite bitten, zu Beginn. Sie kommen aus Pforzheim. Ich habe irgendwo gehört, gelesen, Pforzheim ist die Stadt des Goldes oder sowas. Da haben alle Leute viel Gold, Sie auch?
Nein, wir nicht.
Wie hängt das zusammen mit Stadt des Goldes?
Ja, es ist die Schmuckindustrie, ist bei uns sehr bekannt und da gibt es auch ein Schmuckmuseum. Pforzheim, das liegt übrigens am Rande des Schwarzwaldes in Süddeutschland.
Sie sind schon in Pforzheim geboren. Als er geboren wurde, bin ich in die erste Klasse gekommen. Da könnt ihr euch ungefähr das Altersmäßige vorstellen. Und Sie sind in Pforzheim geboren und bis heute dort geblieben. Keinen Grund gehabt, wegzuziehen oder nicht verlockendes Angebot? Oder wie bleibt man sein ganzes Leben in Pforzheim? Wie hängt das zusammen?
Ich hatte zwischendurch 20 Umzüge, aber ich bin jetzt wieder in Pforzheim. Das ist
Tatsache. Doktor der Theologie und Ihr Amt, das Sie jetzt ausüben, ist Weltanschauungs- und Sektenbeauftragter in der Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Erstmal Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen, wozu gibt es sowas? Wozu gibt es diese Arbeitsgemeinschaft?
Ja, ich hatte gestern schon gesagt, wer gestern da war, weiß das schon, dass unser Gründer Martin Bost vor 1975 war das, gesehen hat, dass es sehr viele Sekten gibt und hat versucht, missionarisch auf Sekten zuzugehen, durch Schriften an Zeugen Jehovas und andere. Und so ist die Arbeit ganz klein entstanden, als Missionswerk, vor allem unter Sekten und Weltanschauungsopfern. Und heute setzen wir uns auch mit Zeitströmungen und Ideologien und all diesen Dingen auseinander. Und es ist halt ein Aufklärungsdienst, um diesen Menschen speziell zu helfen, die in irgendwelchen Kulten, esoterischen Strömungen, Sekten und so weiter verstrickt sind.
Wie hoch ist da der, wie soll man sagen, Arbeitsanfall von Menschen, die also da Hilfe suchen, aber dann auch das Gebiet der Aufklärung? Sie sind hauptamtlich da angestellt, gibt es noch mehr hauptamtliche Angestellte, wie ist das?
Bis jetzt noch nicht, aber es könnte sich ändern, in absehbarer Zeit, mehr kann ich noch nicht verraten. Die Arbeit ist also so am Wachsen, dass wir auch unsere Zeitschrift, die Auflage steigern durften durch Gottes Gnade. Der Zeitjournal ist unser vierteljährlicher Zeitschriftendienst. Ich habe gehört, heute ist auch ein Jugendfestkrieg. Freuen wir uns, als es kommt jedes Vierteljahr. Und natürlich nimmt die seelsorgerliche Arbeit viel Raum ein, viele Anrufe, E-Mails und auch persönliche Gespräche. Und es werden auch immer wieder Menschen frei und finden wirklich zum lebendigen Glauben, den die Bibel lehrt. Und der Arbeitsaufwand hängt immer davon ab, auch wie viele Anfragen sind. Und ja, ich habe pro Tag ungefähr 20 oder 10 Fragen im Schnitt.
Wie oft waren Sie schon in Sachsen?
Für die Frage bin ich besonders dankbar, weil das liegt jetzt fast 20 Jahre zurück, dass ich zum ersten Mal hier war. Das war kurz nach der Wende. Ich weiß auch nicht, ob der Bruder Mirus jetzt gekommen ist. Ich habe ihn extra angerufen aus Liechtenstein. Ist er unter uns? Ja, vielleicht kommt er ja noch. Er ist jetzt auch schon älter geworden. Das war vor 20 Jahren, war ich zum ersten Mal da. In Liechtenstein ist ja hier in der Nähe und in der Region. Und seither ist es so lange, dass ich mich nicht genau erinnern kann. Ich bin so dankbar, dass es mal wieder geklappt hat.
Schön. Wenn Sie mal so auf Ihren Dienst, auf Ihren Einsatz zurückblicken, vielleicht die letzten Monate oder von mir aus auch länger, gibt es so besonders Erlebnisse, wo Sie sagen, das war für mich besonders prägend, einschneidend, herausfordernd. Das kann ja was Schönes gewesen sein, aber es kann auch was Schwieriges gewesen sein. Gibt es so ein Erlebnis, wo Sie sagen, das beschäftigt mich vielleicht heute noch? Sie müssen nicht alles verraten, Sie können auch Nein sagen, aber ich darf alles fragen, deswegen bin ich ganz gut einladen.
Es ist immer wieder ermutigend, wenn Menschen kommen nach Vorträgen und sagen, dass sie im Glauben gestärkt worden sind oder dass sie Dinge jetzt besser durchschauen oder verstehen, auch dass Menschen sich bekehrt haben. Da gibt es doch verschiedene Erlebnisse und die sind mir alle gleich wertvoll.
Schön. Sie kennen sich ja wahrscheinlich in der Bibel ganz gut aus, aber noch viel besser. Wenn ich Sie fragen würde, und ich will es auch wirklich fragen, gibt es einen bestimmten Teil der Bibel, ein biblisches Buch, wo Sie sagen, das gibt mir derzeit am meisten, das ist mir vielleicht auch die größte Herausforderung. Gibt es von den 66 Teilen der Bibel einen Lieblingsteil für Sie?
Also die ganze Bibel ist für mich Gottes Wort. Ja, deshalb möchte ich da nicht so Gewichtungen treffen. Aber zurzeit beschäftige ich mich besonders mit der Offenbarung, hatte ich gestern auch schon erwähnt. Und das ist übrigens, viele haben ja eine Scheu davor, Offenbarung, Johannes und so weiter, weil es so schwierig sei. Aber es ist das einzige Buch in der Bibel, wo in Kapitel 1, Vers 3 steht, dass der glückselig ist, der diese Worte der Offenbarung liest. Gerade deshalb in der Endzeit, war ja gestern unser Thema, ist es auch vermehrt wichtig, ohne jetzt Spekulationen zu verfallen, gerade auch diese Worte des erhöhten Herrn Jesus Christus zu lesen.
Dankeschön. Manch einer hat manches gestern schon gehört von dem, was zu ihm gehört, zur persönlichen Vorstellung. Und manch einer ist neu, der heute da ist. Letzte Frage, Sie sind nicht ganz allein auf der Welt, völlig klar. Aber Sie haben drei Menschen, an die Sie besonders gebunden sind. Vielleicht können Sie da noch zwei Sätze dazu sagen, zu denen, die mit Ihnen am gleichen Küchentisch sitzen, wenn Sie zu Hause sind.
Ja, meine Frau Anna, die stammt aus Kasachstan und ist 8 Jahre jünger als ich. Und wir haben 2 Kinder, die sind jetzt 4 und 5, Tabitha und Samuel. Und wir sprechen daheim Deutsch und Russisch, ich ein bisschen mehr Deutsch, meine Frau kann aber auch gut Russisch. Und so wachsen sie so ein bisschen zweisprachig auf, die Kinder. Und ja, wir sind sehr dankbar, dass wir auch manche Dienste gemeinsam tun durften. So waren wir mit den kleinen Kindern, als sie noch kleiner waren, schon 2-mal in Lettland. Einmal mit Zug und Fähre, das hat dann 3 Tage gedauert pro Strecke. Da war der Samuel ein 1/2 Jahr alt und die Tabitha 1,5. Und dann später sind wir dann aber nochmal geflogen. Das ging dann doch etwas einfacher. Und das sind so besondere Erlebnisse, wenn man auch so kleine Kinder schon mitnimmt. Jeder hat dann einen Kinderwagen geschoben und einen Rollkoffer. Aber es ging auch. Der hat Kraft geschenkt.
Wir werden Ihnen sehr verbunden, wenn Sie heute Abend Deutsch zu uns reden.
Es gibt es ist auch ein guter Spaß.
Die Eltern haben früher mal Russisch gelernt. Was war das noch für Zeiten, als wir uns einigermaßen mit 3 Sätzen in Russisch verständigen konnten? Hat inzwischen nachgelassen, aber die Jüngeren wissen gar nicht mehr so richtig, wie Russisch geht oder haben es noch nie gelernt. Schade drum. Jedenfalls freuen wir uns, dass Sie heute unter uns sind. Zum Thema sprechen Esoterik als Lebenshilfe. Wichtig ist das Fragezeichen hinterher. Esoterik als Lebenshilfe, es wird also darum gehen, um dieses breite Gebiet, was uns irgendwie alle nicht nur berührt, sondern vielleicht auch betrifft und das, was es in unserem Leben anrichten kann. Wir freuen uns jedenfalls auf das, was wir jetzt hören werden.
Ja, liebe Freunde und auch liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute gekommen seid. Das zeigt uns auch, wie brennend diese Thematik ist, Esoterik. Das gleiche Wort im Lateinischen ist ja Okkultismus, das Verborgene, das Geheime, das nach innen Abgegrenzte. Und wenn wir die Bibel lesen, wissen wir auch, dass wir es da auch mit Mächten zu tun haben, dass es nicht einfach nur eine intellektuelle Beschäftigung ist, sondern ein geistlicher Kampf. Und deshalb möchte ich auch gern zu Anfang mit uns beten. Weil es so schwierig ist aufzustehen, dürfen wir auch sitzen bleiben an den Tischen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in dir alles haben. Die Fülle, die Liebe, die Wahrheit, das Leben. Und Herr, es gibt auch viele andere Angebote heute in dieser Welt. Und Menschen suchen und wir freuen uns auch, wenn sie suchen. Aber doch hast du gesagt, dass du der einzige Weg bist. Und wir wollen dich jetzt auch bitten, dass du uns leitest heute und uns Weisheit schenkst, diese Dinge zu prüfen. Dass du uns auch beschützt durch dein teures Blut, das du am Kreuz vergossen hast. Dass du uns Unterscheidung der Geister schenkst, dass wir durchschauen dürfen und öffne uns jetzt auch unseren Mund und auch unsere Ohren und Herzen für dein Wort, Herr, dass wir sagen, was du gern möchtest, zum Segen für alle, die es hören. Amen. Ja, liebe Freunde, unsere Zeit dampft vor Religiosität. Nicht mehr die Magie des Materiellen fasziniert viele, sondern die Magie des Übersinnlichen. Der Mensch ist nicht mehr mit dem zufrieden, was er hier in der materialistischen Medizin etwa sieht, sondern er möchte alternative Heilmethoden, er möchte aber auch Mystik und Erleuchtung, Bewusstseinserweiterung. Und der Hunger nach Wissen und auch der Hunger nach Macht sind oft auch Motive, dass die Menschen ihre Grenzen überschreiten wollen, dass sie mehr wissen wollen oder auch mehr sein wollen, als ihnen so zugedacht ist. Ich möchte in verschiedenen Teilen auf das Thema eingehen. Ich werde zunächst eine biblische Betrachtung mit uns durchführen, denn es ist interessant, dass das gesamte Gebiet des Okkultismus und der Esoterik sich ja schon offenbart in 1. Mose 3. Und deshalb möchte ich das zunächst mit uns lesen. 1. Mose 3, also ganz am Anfang der Bibel, wer eine dabei hat, der bekannte Sündenfall, der uns hier berichtet wird. Und das lese ich deshalb,
weil da das gesamte Wesen der Esoterik bereits vom Inneren her, von den Wurzeln her geoffenbart wird. Und deshalb, wir können uns heute ja nicht mit diesen tausenden Systemen beschäftigen, der Esoterik, ob es jetzt Yoga ist oder Zen-Meditation, ob es alternative Heilmethoden sind oder irgendwelche Erleuchtungen fernöstlicher Art, sondern hier in 1. Mose 3 wird praktisch der Kern des Gesamten offenbar in 4 Hauptpunkten. Deshalb möchte ich das mit uns lesen. Und da heißt es, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret es auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Soweit. Das ist die bekannte Sündenfallerzählung. Und diese Schlange, wer verbirgt sich hinter ihr? Wer weiß das? Satan, der Teufel, der Durcheinanderbringer. Er möchte die Menschen abbringen vom Weg mit Gott. Sie lebten ja in der ungetrübten Gemeinschaft im Paradies mit Gott, dem Herrn. Aber nun kommt diese Störung hinein, diese Versuchung. Und wir wissen deshalb auch, dass es schon vor dem Sündenfall des Menschen auch einen Sündenfall in der Engelwelt gegeben hat. Das wird etwa im Judasbrief und im 2. Petrusbrief und anderen Stellen, auch in Ezekiel, angedeutet, dass also vorher schon ein Teil der Engel von Gott abgefallen ist, zu Dämonen geworden sind, um den Menschen zu verführen. Und solche Mächte, vor allem eben Satan in Gestalt dieser Schlange, der Führer der Dämonen, Luzifer, der gefallenen Lichtengel, er kommt nun zunächst auf Eva zu. Wir wissen auch, dass Frauen häufig Medien sind, auch in spiritistischen Sitzungen. Und Frauen sind wohl auch medial empfangbarer. Und dann kommt Eva auf Adam zu. Und das ist eben die Frau, die besonders für den Mann wiederum das Interesse weckt. So ist also die Reihenfolge hier der Verführung. Aber es geht von der Schlange aus mit diesen 4 Behauptungen. Ich möchte gleich sagen, mit den 4 Lügen, die sie den Menschen nahebringt. 4 Lügen der Schlange. Und ich behaupte jetzt, das ist auch das Wesen der Esoterik im innersten Kern. Und die ganzen Systeme, wir werden einige nachher noch betrachten, sind nichts anderes als Entfaltungen dieser 4 Lügen der Schlange. Die erste Lüge, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Es wird schon in dieser ersten Frage Gottes Wesen und Gottes Autorität in Frage gestellt. Man kann es auch so formulieren, es ist die Frage des Atheismus und auch der Gesetzlosigkeit oder des Anarchismus. Sollte Gott gesagt haben, das heißt, gibt es überhaupt einen Gott, der euch etwas sagt oder zu sagen hat, will die Schlange suggerieren. Und das Zweite, sollte Gott gesagt haben, gibt euch Gott Ordnungen und Offenbarungen, die ihr befolgen solltet, etwa nicht von diesem Baum zu essen, wobei die Frage ja noch verfälscht ist von der Schlange, von allerlei Bäumen wird es hier ausgeweitet. Es war ja nur der eine Baum, der Frucht, der Erkenntnis. Und hier wird Gottes Autorität, ja sogar sein Wesen, in Frage gestellt. Und so ist es auch in der Esoterik, in den ganzen hellseherischen Bewegungen, spiritistischen Bewegungen, dass gesagt wird, Gott oder seine Offenbarung, das reicht nicht aus. Wir haben eigene Erkenntnisse, wir haben eigene Erleuchtungen, wir schreiben neue Bibeln sozusagen, eigene Visionen werden niedergeschrieben, Offenbarungen aus dem Jenseits, automatische Schreiben, Tischerücken, Glasrücken, da werden Offenbarungen empfangen aus der jenseitigen Welt. Und Gottes Autorität, die ist nicht maßgeblich. Dann die zweite Lüge. Es ist ja übrigens kein Apfel, wie manche meinen, diese Frucht, sondern es ist etwas viel tiefgehenderes. Die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja, die Frucht der übersinnlichen Erkenntnis, Gnosis auf Griechisch, also Erkenntnis. Auch sehr modern dieser Begriff heute wieder, die Gnosis, dass der Mensch eben in übersinnliche Bereiche eindringen möchte, die ihm Gott mit gutem Grund verwehrt hat, damit er nicht ins Unglück stürzt. Aber hier heißt es nun, wenn ihr von dieser Frucht esst, Dann werdet ihr keineswegs des Todes sterben, möchte die Schlange hier einreden, dem ersten Menschenpaar. Zunächst Eva und dann eben auch Adam, er hat ja auch dann gegessen. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Diese Lüge findet sich auch in sämtlichen, in den allermeisten esoterischen Systemen, nämlich kann Satan nicht bestreiten, dass der Mensch stirbt. Aber er suggeriert dem Menschen, dass er zwar stirbt, aber dann wiederkommt auf diese Erde, dass er immer wieder geboren wird und immer wieder Chancen bekommt, sich selber höher zu entwickeln. Und das ist die Lehre, die aus dem fernen Osten kommt, die auch mit den Begriffen Reinkarnation und Karma umschrieben wird. Habt ihr davon schon gehört? Es wird also nicht Reinkarnation, sondern Reinkarnation ausgesprochen, aus dem Lateinischen reincarnem, in das Fleisch zurückkommen, das heißt in die leibliche Fleischesgestalt, dass man also stirbt, aber dann sich irgendwann wieder verkörpert. Im Hinduismus ist das eben auch in Tierleibern, während westliche esoterische Systeme wie etwa die Anthroposophie, auch schon die Theosophie, Blavatsky und so weiter, gesagt haben, dass man immer wieder als Mensch kommt, aber in einer besseren oder schlechteren Ausgangslage, je nachdem, welches Karma man sich angesammelt hat. Karma ist die Summe der guten und bösen Taten. Und je nachdem, ob ich mehr Gutes getan habe, komme ich in einer besseren Situation wieder als Prinz oder als höherstehender Mensch, Geschäftsmann oder was auch immer. Und wenn ich ein schlechtes Karma angehäuft habe in meiner früheren Existenz, dann komme ich als Bettler, als Leprakranker, als Verhungernder auf den Straßen Indiens wieder. Deshalb auch diese Kastengesellschaft in Indien, das hängt sehr stark auch mit dieser religiösen Lehre des Schicksalsgesetzes, Karma und der Wiederverkörperung, Reinkarnation zusammen. Und das haben eben viele esoterische Systeme auch im Westen übernommen. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Also der Tod ist nicht endgültig, immer wieder Chancen zur Höherentwicklung, Evolution natürlich auch, dieser Prozess einer spiralmäßigen Höherentwicklung, auch zurzeit in Chemnitz wieder mal zu bewundern, im größten Kaufhaus, wir haben es heute gesehen, wo dann die Menschen mit ihren Millionen Jahren dargestellt werden. Ja, ich habe da meine Fragen. Ich denke, dass die Menschheit nicht so alt ist, aber das ist nur nebenbei bemerkt. Aber hier auch natürlich die Evolution spielt eine ganz große Rolle in den esoterisch-okkulten Systemen. Und dann die dritte Lüge, das ist die Hauptlüge der Dämonen, so möchte ich es nennen, nämlich ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch möchte von Natur aus gerne ein kleiner Gott sein, vielleicht ein großer Gott und keinen Gott über sich haben. Später bauen die Menschen den Turm zu Babel, aber sie können ihn nicht fertig bauen, weil Gott ihre Sprache verwirrt. Und wir wissen auch, dass die Sprachen früher kunstvoller waren als heute. Das ist also auch keine Evolution nach oben, sondern eher eine Devolution nach unten, hat etwa Roger Libby nachgewiesen in verschiedenen Veröffentlichungen, dass die Sprachen früher viel ausgefeilter waren. Wir haben also keine Höherentwicklung der Sprachen, sondern eine Abwärtsentwicklung, Vereinfachung kann man auch sagen, im Prinzip, das auch nur nebenbei bemerkt. Aber der Turmbau zu Babel wollte gebaut werden bis zum Himmel, aber Gott hat dann die Sprachen verwirrt und es gab seither viele Sprachen. Und sein wie Gott, manche verwechseln auch, wenn es in der Bibel heißt, Christus in uns, dann meinen sie, wir sind Christus. Aber das ist gerade ein Unterschied. Christus in uns kann nur wohnen, indem wir eben nicht Christus sind, sondern der Herr durch seinen Heiligen Geist Gemeinschaft mit uns sucht und so nahe kommt, dass er in uns wohnt, aber wir werden nie selber zu Gott. Das darf man nicht verwechseln. Das ist die Gefahr und die Versuchung der Mystik. Mystik heißt verstummen und die Augen schließen. Diese ganzen mystischen Strömungen, psychedelischen Strömungen, die versuchen eben in sich selber das angeblich Göttliche, den guten Kern, die unzerstörbare ewige Existenz freizusetzen und sich selber als kleine Götter zu fühlen. Aber genau das ist die Versuchung. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist sicherlich die Hauptlüge, die die Menschen dazu gebracht hat, immer wieder von dieser Frucht der Erkenntnis zu essen. Bis heute setzt sich ja diese Ursünde fort. Und dann eben, eure Augen werden aufgetan. Die Erleuchtung, die Bewusstseinserweiterung, ja, auch durch Drogen wird es zum Teil angestrebt in manchen esoterischen Richtungen, dass der Mensch dann über seine Grenzen hinausschreitet. Ich möchte jetzt aber systematisch einmal vorgehen, wenn man das heilsgeschichtlich betrachtet, Dann habe ich schon erwähnt, dass also dieser Engelfall diesem Sündenfall vorausging, dass also nach der Erschaffung der Welt ein Teil der Engel von Gott abgefallen ist. Die genauen Stellen habe ich auch hier aufgeschrieben. Judas 6, 2. Petrus 2, Vers 4, Hesekiel 28, Jesaja 14. Da wird etwa der Luzifer beschrieben, dieser strahlende Cherub, der selber wie Gott sein wollte, auch schon vor dieser Versuchung, die er dann an die Menschen heranträgt, und aber in die tiefsten Örter hinabgestoßen ist und auch gerichtet ist durch Jesus Christus. Aber noch hat Satan wenig Zeit in dieser Endzeit und versucht, viele mit sich in den Abgrund zu ziehen. Ich sage das so deutlich. Ich möchte jetzt nicht um den heißen Brei rumreden. Wir müssen einfach wissen, womit wir es bei der Esoterik zu tun haben. Es sind Mächte dahinter. Ich bin auch überzeugt, dass auch Wirkungen damit verbunden sein können. Es ist natürlich auch viel Betrug. Das ist ein anderer Punkt. Aber wenn es wirkliche Wirkungen sind und die nicht von Gott kommen, dann sind es satanische Dinge. Übrigens könnt ihr nachher auch gerne noch Fragen stellen zu einzelnen esoterischen Systemen. Ich denke, wir haben nachher noch Fragemöglichkeiten. Also wir haben diese vier Lügen der Schlange, die Leugnung der Autorität Gottes, die Leugnung der Endgültigkeit des Todes. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Die Bibel sagt dagegen in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ist eine ganz glasklare Aussage gegen die Reinkarnation in Gottes Wort. Einmal und danach das Gericht. Und das ist die zweite Lüge, die dritte Lüge eben, das göttliche Wesen. Und die vierte Lüge, das göttliche Wissen, dass der Mensch selber durch Bewusstseinserweiterung, Selbstverwirklichung, Versenkung, Meditation, Höherentwicklung erstreben möchte. Das ist übrigens auch das Wesen heidnischer Religiosität in den Religionen. Die ganzen Religionen außerhalb von Judentum und Christentum sind entstanden, indem der Mensch selber sich zunächst einmal Götzen gemacht hat, die er selber fabriziert hat, hat sie angebetet. Aber nicht die Götzenbilder haben Wirksamkeit, sondern wenn der Aberglaube entsteht, dann öffne ich mich, wenn ich das tue, eben diesen dämonischen Mächten, diesen gefallenen Engeln, die uns versklaven wollen, sobald ich irgendetwas Geschaffenes vergöttliche. Zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Glas, kann auch ein Götze sein. Dieses Glas hat energetische Schwingungen, ja, und kann mich verwandeln, kann mich heilen, wenn ich das lang genug meditiere. So wird ja gesagt, oder Edelsteine, wenn ich die dann auf der Haut trage, dann haben die gewisse Wellen, die sie ausstrahlen, und das wird mich da, für mich dann auch zu einem Götzen, wenn ich das glaube, wenn ich an solche geschaffenen Dinge glaube. Natürlich hat Gott auch uns Dinge gegeben, die wirkliche Heilkraft haben. Die ganze Medizin beruht darauf. Heilpflanzen, Phytotherapie nennt man das auch, Pflanzenheilkunde. Die ist übrigens nicht zu verwechseln mit Homöopathie. Das ist etwas ganz anderes, ein anderes Wirkungsprinzip. In der Phytotherapie werden also Tees hergestellt und das sind auch nachweisbare Wirkungen. Auch die pharmazeutische Industrie beruht auf der Phytotherapie, hat aber diese Pflanzen in chemischer, reiner Form extrahiert und zubereitet, wo sie noch die Wirkung verstärken. Aber im Prinzip ist es in den Tees eine ähnliche Wirkung, vielleicht nicht immer ganz so stark wie dann in den Tabletten. Und auch Penicillin und so weiter, das sind ja Pilze, die gewonnen werden, also natürliche Wirkstoffe, die auch nachweislich sind, während in der Homöopathie, ich möchte es mal so sagen, das bin ich gleich bei einem der heikelsten Themen schon angekommen, zu meinem Schrecken, aber ich habe es jetzt doch schon gesagt, bei der Homöopathie, da denke ich, ist es eine Geistheilung auf geistiger Grundlage, die sich nur an eine Trägersubstanz bindet. Aber die eigentlichen Wirkstoffe sind so stark potenziert, sprich verdünnt, dass also nach der Avogadro'schen Konstante praktisch kein Molekül mehr ab einer gewissen Potenzierung enthalten sein dürfte. Ich denke, ab D6 ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt noch ein Molekül der eigentlichen Heilsubstanz vorhanden ist. Also es wirkt auf geistiger Basis. Und zu fragen ist natürlich, welcher Geist da wirkt, wenn es geistig ist. Ist es Gott oder ist es ein dämonischer Geist? Oder ist es vielleicht auch ein Placebo-Effekt? Gerade in der alternativen Medizin wird von Schulmedizinern immer wieder vorgeworfen, dass das hauptsächlich auf Placebo-Effekt beruht, vieles. Das heißt auf Autosuggestion, Einbildungskraft, dass man sich selber, ja, weil der Körper ja, der Mensch auch eine Einheit ist aus Körper, Geist und Seele, sich etwas einbildet, dass es einem besser geht. Es werden ja manchmal auch Medikamente gegeben, wo gar keine Wirkungssubstanz drin ist. Einfach Zucker, ja, der aussieht wie eine Tablette. Und wenn der Mensch das nimmt, das hat man auch nachgewiesen, dann geht es ihm schon besser, weil er sagt, jetzt habe ich was Wirksames genommen. Und dann werden gewisse Selbstheilungsprozesse im Körper freigesetzt. Das hängt eben damit zusammen, dass der Mensch eine psychosomatische Einheit ist. Das mag manchmal anzuwenden sein, es hat auch einen gewissen Wirkeffekt, ganz klar. Aber ganz ehrlich finde ich es trotzdem nicht, wenn man dann den Menschen sagt, da ist die Wirkungssubstanz drin, in Wirklichkeit ist es nur Zucker oder Ähnliches. Das kann also auch eine Wirkung sein. Oder es sind wirkliche Mächte auch im Spiel, oder es sind auch substanzielle Dinge. Aber das kann man eben dann nachweisen, naturwissenschaftlich, wo substanzielle Wirkstoffe enthalten sind und wo nicht, wo eben nichts mehr substanziell nachweisbar ist. Ja, nun, es gibt eine sehr deutliche Stelle in der Bibel über das Wesen des Okkultismus. Es gibt viele Stellen, aber eine möchte ich einmal zitieren und könnt ihr euch vielleicht auch aufschreiben, wenn ihr mit Menschen im Gespräch seid, die irgendwelche dieser Praktiken ausüben. Und zwar ist das 5. Mose 18, Vers 9 bis 12. 5. Mose 18, Vers 9 bis 12. Da werden nun die grundlegenden esoterisch-okkulten Praktiken aufgezählt. Da heißt es, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel, also die Abscheulichkeiten, was Gott wirklich hasst, ja, sind das Dinge, die Gräuel dieser Völker zu tun. Und jetzt wird aufgezählt, was gehört zu diesen Abscheulichkeiten in den Augen Gottes, was wirklich Sünde ist. Ja. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt. Habt ihr schon mal davon gesehen oder gehört, wenn Menschen über glühende Kohlen gehen? Das ist damit gemeint, solche Fakire, die eben auch durch solche okkulten Mächte und Kräfte sagen, sie können die materiellen Dinge, auch die Schmerzen, überwinden. Das soll aber nicht sein, sagt hier Gott. Dann wird genannt Wahrsagerei, also irgendwie die Zukunft voraussagen aus dem Kaffeesatz oder aus Sternzeichen. Das gehört alles auch dazu, das ganze Gebiet der Astrologie oder Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Zur Zauberei vielleicht ein Wort. Gibt es zurzeit einen bekannten Zauberer irgendwo in der Welt? Schon mal gehört? Ja. Harry Potter? Noch nie gehört. Ne? Freue ich mich ja, wenn das noch nicht hierher gedrungen ist. Ja, es wird ja oft argumentiert, selbst in christlichen Kreisen, das ist ja alles harmlos und so weiter. Und Harry Potter gehört ja auf die Seite des Guten. Ist es wirklich so harmlos? Nun, es finden sich Dinge. Allein schon das Ekeltraining, das sich fast auf jeder Seite findet, wenn Frösche erbrochen, Schnecken gegessen werden, lauter solche Dinge, also Ekeltraining, das gehört zum Gebiet des Satanismus. Dann werden Menschenopfer dargestellt, etwa in Band 4, wo also rituelle Blutopfer gebracht werden auf Friedhöfen, auch aus dem Gebiet des Satanismus. Und Harry Potter selber ist ja Zauberer, genauso wie sein Gegner Voldemort. Es wird die Zauberei als gut hingestellt, wenn sie angeblich auf der lichtvollen Seite geschieht. Aber hier wird ganz klar etwa aus dieser Bibelstelle, dass jede Art von Zauberei Gott ein Gräuel ist. Egal, ob sich das jetzt schwarze oder weiße Magie nennt. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Ich gehe darauf noch ein, auf diese Frage der schwarzen und weißen Magie. Also wir sollen überhaupt nicht zaubern. Wir sollen überhaupt uns nicht mit übersinnlichen Mächten einlassen, sagt uns Gottes Wort. 5. Mose 18, Zauberei ist Gott ein Gräuel oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen. Das ganze Gebiet des Spiritismus, Tischerücken, Glasrücken und andere Befragungsmethoden, Kartenlegen oder Zeichendeuterei, eben gerade die Astrologie oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und es heißt am Ende der Bibel, Offenbarung 21 und 22, dass neben anderen Sünden auch die, die Zauberei betreiben, keinen Platz im Reich Gottes haben. Auch nur mal ein deutliches Wort. Also es ist nicht zum Spaßen, diese Dinge, sondern Gott nimmt das sehr ernst, weil eben der Mensch hier finstere Mächte gebraucht, um mehr zu wissen oder mehr zu sein. Und wie wunderbar, muss ich immer wieder sagen, ist es, dass wir hier in der Bibel, in Gottes Wort, die ganze Offenbarung haben, alles, was wir brauchen für unser Leben und Sterben. Es ist alles aufgeschrieben, von der Weltschöpfung bis zur Weltvollendung in der Heiligen Schrift. Alles, was wir wirklich brauchen, der Sinn des Lebens und auch die Zukunft wissen wir insofern, dass wir wissen, was in der Endzeit geschieht, dass Himmel und Erde vergehen, aber Gottes Wort nicht vergehen, dass Gott alles neu schaffen wird. Das haben wir alles. Wir brauchen keine Zukunftsoffenbarungen durch irgendwelche hellseherischen Mächte. Und ich frage auch, wer ist schon glücklich geworden, wenn er seine Zukunft erfahren hat? Ja? Seid ihr glücklich, wenn ihr euer Todesdatum erfahren würdet oder wisst, was morgen geschieht oder wie lange ihr noch zu leben habt und all diese Dinge? Ich finde das ganz schrecklich und belastend. Wie gut, dass Gott uns das ganz bewusst aus Liebe zu uns verborgen hat. Ja? Und das ist ja genau das, es ist ja ein Fluch, wenn der Mensch diese gottgewollte, gute Schranke aufhebt zum Jenseits und zur Zukunft und all diesen Fragen. Wir sollen das nicht wissen, damit wir nicht unglücklich werden. Gott möchte unser Glück. Man sagt ja hier auch Glück auf, habe ich schon mitbekommen, habe ich es richtig ausgesprochen? Oder wie wird es betont? Glück auf oder Glück auf? Ich sage es halt badisch, entschuldigt. In Baden haben wir auch einen Dialekt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Hochdeutsch ist für mich auch eine Fremdsprache. Aber ich habe viel Übung inzwischen. Und ja, es ist so schön, dass Gott auch verschiedene Sprachen, verschiedene Menschen geschaffen hat. Ja, es wäre ja sonst langweilig, wenn alle genau gleich wären. Ja, und nun möchte ich etwas sagen, bevor ich noch auf einzelne esoterische Systeme eingehe, dass natürlich dieser Sündenfall geschehen ist, aber Gott hat seinen Sohn als Retter gesandt, um uns davon zu befreien. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören, lesen wir im Neuen Testament. Das ist sein Ziel, seine Aufgabe. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Das wird schon in der Sündenfallgeschichte im gleichen Kapitel 1. Mose 3 prophetisch vorausgesagt, dass der Same der Frau, der Messias, der Nachkomme Jesus Christus, der Schlange, Satan, den Kopf zertreten wird. Und das ist geschehen am Kreuz auf Golgatha, als der Herr Jesus dort für uns stellvertretend gestorben ist. Und das soll auch heute über allem stehen, auch bei diesem finsteren Thema Esoterik, dieser Sieg Jesu Christi. Dafür dürfen wir dankbar sein. Aber dieser Sieg wird nur wirksam für denjenigen, der es auch im Glauben annimmt. Das Vertrauen auf Jesus als persönlichen Herrn und Heiland, das gehört unabdingbar dazu. Und wer noch nicht Gottes Kind ist, steht auch nicht unter seinem Schutz, auch nicht gegen diese ganzen okkulten Mächte. Deshalb auch heute jetzt schon die Einladung, auf die Seite des Siegers zu treten. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Das ist entscheidend und das ist auch unser Trost. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht Angst haben vor diesen Mächten. Aber wir sollen auch nicht leichtsinnig uns auf solche Praktiken einlassen. Denn die Verführung lauert überall vor der Haustür schon. Ja, wir müssen nur durch die Stadt laufen. Da gibt es Esoterikläden, da sind Horoskope in Zeitungen, da wird Edelsteinheilkunde, werden Wünschelruten angeboten, alle möglichen Dinge. Es gibt so viele Arten, die Menschen zu verführen. Auch durch Ideologien und Sekten, die eben auch okkult inspiriert sind. Es gab mal ein sehr umstrittenes und bekämpftes Buch von Richard Wurmbrand. Ich sage das jetzt hier ganz bewusst, weil ich heute auch mit diesem Kopf konfrontiert wurde. Karl Marx und Satan. Das haben viele nicht gewusst, dass eben Marx auch Kontakt mit Satanskreisen hatte. Und deshalb erklärt sich auch dieser Hass gegen das biblische Christentum im Kommunismus, aber genauso auch im Nationalsozialismus. Die Ideologen, ich werde morgen noch mehr sagen, sie können es nicht verkraften, dass Jesus der einzige Herr ist und der einzige Erlöser. Sie wollen selber Götter sein, Ersatzerlöser. Das ist das Verhängnis, dass der Mensch wie Gott sein will, genau diese Lüge der Schlange. Ja, und jetzt leben wir in der Zeit der Gemeinde. Und in dieser Zeit, bevor der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, jetzt tobt der Kampf zwischen Licht und Finsternis in immer heftigerer Weise. Deshalb ist es nur zu erklären, dass heute so besonders viel Okkultismus geschieht. Ich habe Harry Potter erwähnt. Es ist unbegreiflich, dass eine Romanserie, alles frei erfunden, dass das einen dermaßen großen Erfolg hat. Und doch wird hier eine okkulte Botschaft vermittelt. Zauberei ist etwas Gutes, muss nicht immer böse sein. Es gibt auch gute Hexen und Zauberer. Diese Botschaft wird den Kindern vermittelt. Und das wird ganz gezielt gesteuert. ganz gezielt gesteuert. Übrigens auch schon in Schulen und Kindergärten, wo es kaum noch Schulbücher gibt, ohne das Teufelchen, ohne die Hexen, ohne die Zauberer. Ja, ich denke, die Schüler werden es wissen, dass da manche Kämpfe sind. Und das war in meiner Schulzeit überhaupt noch nicht vorhanden, aber das ist in den letzten Jahrzehnten entstanden, hat zugenommen, diese ganze okkulte Welle schon bei den Kleinsten. Wir sollten da auch beten, auch gerade für unsere Kinder und Enkelkinder. Ja, in dieser Endzeit tobt dieser Kampf besonders heftig, aber der Herr wird wiederkommen und diesem Spuk ein Ende machen. Und es hängt eben auch damit zusammen, dass hier auf der Erde eben noch der Antichrist sich vorbereitet, sein Reich aufzurichten. Wir haben es gestern Abend gehört. Das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Nun möchte ich einmal einen kleinen Einblick geben in verschiedene Formen der Verführung. Es gab also historisch gesehen natürlich immer schon Okkultismus, auch im Altertum. Es war ja ganz klar, dass die ganzen heidnischen Religionen schon das frühe Christentum bekämpft haben, dass es viel Verfolgung gab gegen die ersten Jüngerinnen und Jünger des Herrn Jesus im ersten Jahrhundert und in allen Jahrhunderten. Aber im sogenannten christlichen Abendland, also bei uns hier im westlichen Bereich der Welt, da ist das vor allem im 19. Jahrhundert eingedrungen aus dem fernen Osten. Und zwar sind Kulte eingedrungen, Religionen, Buddhismus, Hinduismus und anderes, in dem auch diese Schriften übersetzt wurden im 19. Jahrhundert in die europäischen Sprachen. Und dann gibt es Denker, Philosophen, die das auch hier salonfähig gemacht haben. Schopenhauer wäre zu nennen mit seiner Welt als Wille und Vorstellung. Am Ende seines philosophischen Entwurfs steht das Nirvana, das Nichts, so wie im Buddhismus, die Auflösung in das Nirvana hinein. Oder auch der große Komponist Richard Wagner, der auch in seinen Opern Tristan und Isolde besonders auch die Auflösung am Ende besingen lässt. Ja, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, bin ja durch Bayreuth zu euch hier gefahren, da habe ich das Festspielhaus gesehen, ist mir wieder eingefallen. Am Ende eben die Auflösung, die Entgrenzung des Seins. Dieser Erlösungstod ist im Grunde ein Auflösungstod im Tristan und Isolde. Ich weiß nicht, wer diese Oper kennt. Ich war früher ein glühender Wagner-Verehrer, aber diese Weltanschauung kann ich nicht teilen, die er damit vermittelt mit seinen Opern. Also es ist nicht nur in der Rockmusik Okkultes zu finden, auch in der Klassik, möchte ich an der Stelle auch erwähnen. Ja, wobei natürlich in der Rockmusik das heute ganz massiv auf die Jugendlichen zukommt. Allein schon durch die Rhythmen, die dazu dienen, die Menschen in ekstatische Zustände hineinzupeitschen. Das ist genau das Gleiche wie bei den afrikanischen Stammesreligionen, wo die Eingeborenen um das Lagerfeuer tanzen, bis der Verstand ausgeschaltet wird, bis diese Entgrenzung für die übersinnlichen Mächte geschieht. Und dann fahren die Dämonen hinein und sie bekommen dann diese übernatürlichen Kräfte, Heilkräfte und Offenbarungsgaben und so weiter. Und deshalb wird auch bei vielen Rockkonzerten, werden auch Drogen verabreicht, um das noch zu beschleunigen, Ecstasy und so weiter. Habt ihr sicher schon davon gehört. Dann wird noch Flackerlicht eingesetzt, um auch hier eine Art Trancezustand auszulösen. Also es geht immer darum, den Verstand und den Willen auszuschalten. Und dann ist der Mensch ein empfängliches Medium für diese Geistermächte. Das ist das Ziel, was ganz gezielt eingesetzt wird. Ja, also das ist auch im Musikgebiet. Dann natürlich historisch gesehen hat der Okkultismus eine große Einflussnahme genommen durch die Theosophische Gesellschaft von Helena Petrovna Blavatsky und Henry Steele Olcott. Olcott, ein Hochgrad-Freimaurer, es hängt natürlich auch mit der Esoterik eng zusammen. Die Freimaurerei löst ja alle festen Werte auf. Sie hat nur das Ziel einer Menschheitsbruderschaft, aber unter Preisgabe der Wahrheit, vor allem der Wahrheit in Jesus Christus. Jesus darf nicht mehr der einzige Weg zum Vater sein, sondern alle Religionen gleichrangig. Die ganze Menschheit wächst zusammen in der Globalisierung. Und die Freimaurerei gelangt natürlich in der Endzeit zu ihrem Ziel, das wissen wir auch aus der Bibel, dass hier diese Welteinheit vorangetrieben wird, wie ich es auch gestern schon ausgeführt habe. Diese theosophische Gesellschaft hat sich diese Welteinheit auf ihre Fahnen geschrieben. Die Einheit muss auf allen Ebenen, auch im christlichen Bereich, vorangetrieben werden. Stichwort Ökumene, darüber dann mehr am Montag in Zwickau zu diesem sehr heißen Thema Ökumene. Wie sieht das auch im christlichen Bereich aus? Und Ich bin auch der Meinung, ich habe es gestern schon gesagt, Spaltungen können Sünde sein, aber auch eine falsche Ökumene, wo die Wahrheitsfrage ausgeblendet wird, wo es nicht mehr um Wahrheit geht und wo nicht mehr die Bibel allein der Maßstab ist, sondern man einfach die Einheit über die Wahrheit stellt und eben nicht mehr Lehre und Irrlehre unterscheidet. Da wird es dann gefährlich, nicht? Das ist der springende Punkt. Und das hat die Theosophische Gesellschaft geradezu programmatisch verkündet und sie haben sich dem Buddhismus, dem Hinduismus und Spiritismus verschrieben und haben Jesus Christus als einen Weltenlehrer neben anderen eingeordnet in ein Pantheon sämtlicher Religionen. Dafür steht übrigens auch die Bahai-Religion, die geradezu eine Mischreligion ist, ja, aus sämtlichen bisher dagewesenen Religionen. Mohammed, Buddha, Zarathustra und auch Jesus Christus wird nur als ein Religionsgründer eingeordnet und nicht mehr als der einzige Sohn Gottes ernst genommen. Es ist übrigens viel zu wenig bekannt, dass auch Adolf Hitler Mitglied der Thule-Gesellschaft war. Thule-Gesellschaft ist eine rechtsextreme Gruppierung gewesen, die theosophisches Gedankengut, etwa die Rassenlehre, die übrigens auch in die Anthroposophie eingedrungen ist, mit Ariern, Lemuriern, Atlantiern und so weiter übernommen hat, mit diesen verschiedenen Rassen, und hat diese Rassenlehre dann mit dem germanischen Blutsmythos verbunden, hat diese Arier, die an sich Inder sind, auf die weißhäutigen europäischen Stämme übertragen, was historisch zwar nicht stimmt und von den Rassenkunden, aber das wurde dann von Hitler entsprechend in seine Lehre eingebaut. Hitlers Ziel war es, zuerst die Juden und dann auch die bibelgläubigen Christen zu vernichten. Er hat ja auch entschiedene Christen eingesperrt, etwa Paul Schneider, den Prediger von Buchenwald und andere. Hitler war ein dämonisch gelenktes Medium. Es gibt ein interessantes Buch von Jost Müller-Bohn, der auch diese sehr schönen Kinderbücher, denn ihrer ist das Himmelreich, geschrieben hat. Aber er hat auch eine Biografie über Hitler geschrieben mit dem Titel Die Magie eines Antichristus. Und er weist nach, dass der Antichrist wahrscheinlich ähnlich aufsteigen wird wie Hitler, aber natürlich noch viel mächtiger und raffinierter. Aber auch Hitler hat dank seiner hellseherischen Fähigkeiten, weshalb er übrigens seinen Kontrahenten Hannussen ausschalten musste, die Attentate vorausgesehen und ist ihnen auch entgangen. Selbst im Stauffenberg-Attentat. Das ist also anzunehmen, weil man weiß auch, dass er gewisse Medikamente genommen hat und hypnotische Prozesse über sich ergehen ließ in verschiedenen Krankheiten, dass er also auch diese Entgrenzung des Bewusstseins erlebt hat. Die Anthroposophie übrigens gehört auch zur Esoterik, zum Okkultismus. Damit habe ich mich ja intensiv 8 Jahre beschäftigt durch meine Doktorarbeit. Ich habe gestern auch schon erwähnt, Veleda, Vala, Demeter, Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, der Begründer, ebenfalls Freimaurer und ein spiritistisch gelenktes Medium, wobei er diesen primitiven Spiritismus ablehnt und eine Art hellseherischer Schulung vertritt, dass man über einen genau vorgeschriebenen Erkenntnisweg in immer höhere Bereiche der Geisterwelt eindringen soll. So etwa in seiner Beschreibung Erkenntnisse höherer Welten. Und da tritt er dann ein in Bereiche und in Kontakt mit Mondengeistern, Sonnengeistern, Jupitergeistern und so weiter. Also eine ganz klare Geisterwelt. Und leider hat er auch Jesus Christus da hineingezogen und sagt eben, Jesus es gäbe 2 Jesusknaben und in diesen habe sich Christus als der Sonnengeist hineingesenkt, um die Vereinigung der Himmelskörper und die Allversöhnung des Universums in die Wege zu leiten. Jetzt habe ich versucht, die Anthroposophie 8 Jahre Arbeit in 3 Sätzen zusammenzufassen. Ist nicht so ganz einfach. Aber genau auch die 4 Lügen der Schlange, die hier vertreten werden, etwa in der Anthroposophie. Die Offenbarung in der Bibel reicht nicht aus, sie wird umgedeutet, sollte Gott gesagt haben. Ja, da kommt wieder diese Lüge. Dann wird auch hier die Reinkarnation, die Wiederverkörperung vertreten. Die 2. Lüge, dann die Selbstvergottung des Menschen, die Höherentwicklung des Menschen als Menschheitsziel, evolutionärer Prozess bis zur Vergeistigung und dann eben auch die Bewusstseinserweiterung auf diesem hellseherischen Weg mit diesen verschiedenen Stufen bei Rudolf Steiner. So ist es auch kein Wunder, dass die östliche Religiosität im New Age-Denken, neuen Zeitalter des Wassermanns, sich mit dem westlichen esoterischen Denken verbunden hat in einer noch nie dagewesenen Einheit, die es vorher nicht gab. Etwa Fridtjof Capra und andere haben ja auch in ihrem ihren Werken wie Wendezeit in den 80er Jahren diese Vereinigung westlichen und östlichen Okkultismus vorangetrieben und behauptet, das ließe sich auch naturwissenschaftlich beweisen, mit der Bootstrap-Theorie und anderem, dass also die Materie ständig im Fließen sei. Aber sie machen hier eine Grenzüberschreitung von der materiell beobachtbaren Welt in die Welt von dämonischen und engelhaften Wesen. Das lässt sich nicht einfach miteinander so verbinden mit naturwissenschaftlichen Begriffen. Das sind doch verschiedene Dimensionen. Nun aber die Wahrheit über den Spiritismus. Spiritismus ist ja die Befragung von Geistern, angeblich Geistern Verstorbener. Ich bin überzeugt, dass es sich in den allermeisten Fällen allerdings nicht um Verstorbene handelt, sondern eben um Dämonen, die sich als solche ausgeben. Es mag sein, es ist sehr umstritten, diese Stelle, dass in dem Propheten oder in den Büchern Samuel, als Samuel schon gestorben ist, dieser große Prophet Gottes, wo Saul zu dieser Hexe von Endor geht, dann erschrickt sie ja sogar, als sie diesen Totengeist heraufbeschwören möchte von Samuel. Das könnte darauf hinweisen, dass Gott in dieser Ausnahme es zulässt, dass der verstorbene Samuel das Gericht verkündigt. Es ist ja auch bei unserem Herrn Jesus, sind ja Mose und Elia erschienen bei der Verklärung. Ja, es kann sein, dass es eine Ausnahme ist, aber in der Regel sind es eben dämonische Mächte, die sich als Verstorbene ausgeben. Die Spiritisten selber haben keine Mächte, keine Macht über Verstorbene, vor allem nicht über gläubig Verstorbene wie Samuel. Ja? Aber Gott hat das dann so getan an dieser Stelle. Das ist meine Erklärung dieser recht schwierigen Stelle, wo sich schon viele Theologen auch den Kopf zerbrochen haben, ob es jetzt wirklich Samuel war, der da aufgestiegen ist, oder ein dämonischer Geist, der das vorgegaukelt hat. Es ist wohl eine Ausnahme gewesen, aber die Regel sind eben dämonische Vorspiegelungen. Jedenfalls sagt die Bibel ganz klar, und das war ja auch ein Gericht dann für Saul, dass man nicht zu Hexen gehen soll und zu dämonischen Beschwörern. Das ist, denke ich, eindeutig in der Heiligen Schrift. Gerade eben, damit wir nicht unglücklich werden, damit wir nicht unsere Seele ausliefern an diese Mächte, und die Zukunft zu wissen, macht ohnehin nicht glücklich. Zumal wir ja auch nie wissen, ob das die Wahrheit ist, was die dann sagen, nicht? Das ist sowieso immer eine Mischung von Wahrheit und Lüge, die Verführung. Und dann auch, selbst wenn es einmal eintreffen sollte und der Mensch vorher sonst sich negativ hat programmieren lassen, dann ist es eine große Belastung für solche Menschen, die dann daran glauben, an diese Erfüllung von Wahrsagerinnen und Ähnlichem, was die gesagt haben. Spiritisten nun sind natürlich nicht dumm in der Regel, sondern sie tarnen sich sehr christlich und sehr fromm. Das ist das Gefährliche. Wenn der Teufel so quasi mit Boxfüßen und Hörnern auftauchen würde, würde wahrscheinlich kaum jemand auf ihn hereinfallen. Aber es wird sehr fromm alles getarnt. Und so gebrauchen viele Okkultisten, Esoteriker, Kreuze, Reliquien, das sind Knochen von verstorbenen Heiligen der katholischen Kirche, die haben Wunderkräfte angeblich, auch Heiligenbilder, Rosenkränze und Bibeln. Im katholischen Bereich, in solchen Dörfern oftmals sehr fromm getarnt, aber nicht nur dort. Und dann wird eben oft auch dann die Dreieinigkeit noch angerufen und das wird sehr fromm getarnt. Aber es handelt sich hier, wenn Beschwörungen stattfinden, Besprechungen, um eine Art von weißer Magie. Es gibt auch schwarze Magie. Ich möchte mal den Unterschied versuchen, kurz zu erklären. Von den Wurzeln her ist kein Unterschied, habe ich schon gesagt. Aber von den Phänomenen, von den Auswirkungen, wie sie zumindest äußerlich erscheinen, scheint ein Unterschied zu bestehen. Bei der schwarzen Magie wird ganz offen der Satan und werden seine Dämonen angerufen und es wird ein Schadenszauber ausgeübt, also etwas Böses dem Menschen zugefügt, so wie Voldemort und so bei Harry Potter etwa. Schwarze Magie. Und der weiße Magier behauptet aber, er würde gute Mächte anzapfen, die kosmische Energie oder ähnliches. Oder vielleicht sogar Gott wird behauptet und er würde gute Dinge tun, also helfen, heilen, Reichtum, Wohlstand, Gesundheit, all diese positiven Effekte zuteilen. Aber es ist nun so, dass auch der weise Magier, der Zauberer, nicht wirklich betet zu Gott, sondern gewisse Formeln gebraucht, wo der Gottesname vorkommen kann als Tarnung. Vielleicht ist er selber auch verblendet und glaubt wirklich, dass es gut sei. Aber es ist kein biblisches Gebet, sondern eine zwingende Beschwörung. Das ist der Unterschied. Und auch wenn wir beten, sollten wir niemals in die Gefahr hineinschlittern, Beschwörungen zu besprechen, irgendwelche Formeln in magischer Weise herunterzusagen, wie es in Zauberbüchern, aber manchmal auch in verschiedenen Ritualen festgeschrieben ist. Dann gleiten wir sehr schnell in magische Beschwörungen ab. Biblisches Gebet sollte immer so sein, wie im Vater unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und der Zauberer und Magier kann das nicht so sagen. Der sagt, mein Wille geschehe und diese Macht, die ich beschwöre, muss mir gehorchen. Also das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe, ist es letztendlich beim Magier und beim Zauberer. Und dann wird eine rituelle Beschwörung vorgenommen. Und letztendlich ist es eine unpersönliche Kraft oder Energie, die dann beschworen wird. Und nach 2. Korinther 11, Vers 14 fließt diese Kraft aus der Welt des satanischen Lichtengels. Denn es heißt dort, Satan tarnt sich, er verkleidet sich als Engel des Lichts, nicht als Engel der Finsternis, als Engel des Lichts. Und seine Diener verstellen sich zu Dienern der Gerechtigkeit. Ganz raffiniert, ja. Das ist das Gefährliche, auch bei vielen Sekten. Es gibt heute auch eine Sekte, die sagt, sie hätte wieder Apostel. Es gibt verschiedene Apostelsekten inzwischen. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass die Apostel im ersten Jahrhundert ausgestorben sind. Sie haben keine Nachfolger eingesetzt. Das wissen wir auch aus der Kirchengeschichte natürlich dann. Auch Petrus hat keinen Nachfolger, das nur nebenbei bemerkt. Ja, das Petrusamt war einmalig. Einmalig. Wenn Petrus als Fels bezeichnet wird in Matthäus 16, dann heißt das, dass durch seine Predigt und durch seinen Einsatz, gerade auch bei der Pfingstpredigt, wo sich Tausende bekehrt haben, dass da die Gemeinde grundgelegt wurde. Aber die Grundlegung ist nur einmal erfolgt. Und Jesus ist der Eckstein und Petrus ist der kleine Stein, der auf dem Fundament, auf dem großen Fels Jesus Christus aufgebaut wird. Das heißt in Matthäus 16 einmal Petra, das Felsgestein, das ist Jesus Christus. Und auch das Bekenntnis des Petrus und Petrus selber ist der kleine Fels, ja, das Steinchen, der erste Stein, der dann auf dem Fundament gebaut hat durch die Pfingstpredigt. Das wäre ein Thema für sich, auch Thema Katholizismus, Okkultismus in den Kirchen. Ich möchte darauf auch gleich noch kurz etwas hinweisen. Aber zunächst schwarze und weiße Magie. Ich denke, ihr habt verstanden, es ist das gleiche Prinzip, ob man sich jetzt guter oder böser Zauberer nennt. Man soll überhaupt nicht zaubern und beschwören, sondern biblisches Gebet, Herr, dein Wille geschehe. Und in der Abhängigkeit vom Herrn bitten, gemäß seinem Willen. Niemals etwas, was gegen Gottes Wort ist, erbitten. Die Kontaktaufnahme mit den Dämonen erfolgt durch unterschiedliche Techniken, denen jedoch ein wesentlicher Schritt gemeinsam ist, nämlich, wie schon erwähnt, die Ausschaltung des Denkvermögens und des Willens, des klaren Denkvermögens und Willens. Und das geschieht eben durch Passivität, durch Wehrlosigkeit, durch Trance-Techniken wie etwa Suggestion, Hypnose, also sich auch nie hypnotisieren lassen. Meditationstechniken wie Yoga, Zen oder der anthroposophische Weg. Oder auch die dauernde Wiederholung von immer gleichen Worten, Formeln, Mantras, Melodien und Trommelgeräuschen. Oder eben auch ekstatisierende und narkotisierende Musik, Drogen und Ähnliches. Stattdessen sagt uns Gottes Wort ganz klar in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachsam. Nüchtern und wachsam und nicht ja, berauscht und passiv und in Ekstasezuständen. Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben gegründet. Und wenn wir fest im Glauben gegründet sind, müssen wir das auch bewusst sein und nicht unser Bewusstsein ausschalten. Es gibt heute in der Bundesrepublik Deutschland etwa doppelt so viele steuerlich registrierte Wahrsager und Hellseher wie evangelische und katholische Pfarrer zusammen. Das nur nebenbei bemerkt. Muss man einfach mal wissen, so ein paar Zahlen, was alles läuft. Und in kaum einer Zeitung fehlt das Horoskop. Soll ich zur Astrologie noch kurz was sagen? Ist das wichtig zu wissen? Also die Zeitungshoroskope, liebe Freunde, sind sowieso Humbug. Ja, die werden von den Journalisten erfunden und widersprechen sich ja auch überall. Vielleicht werden sie auch von der dpa oder irgendjemand rumgeschickt. Das mag ja sein, aber ernsthafte Astrologen, soweit man davon reden soll, die lächeln darüber und sagen, ein Horoskop kann man immer nur individuell stellen. dem Einzelnen. Niemals pauschal für eine ganze Zeitungslesergemeinde. Ja. Das sagen also Astrologen selber. Aber auch, möchte ich jetzt sagen, die Horoskope, die Astrologen selber stellen, sind natürlich genauso fragwürdig, allein schon aus naturwissenschaftlicher Sicht. Astronomen, also wirkliche Sternenkundler, lehnen die Astrologie zu 99% ab und sagen, das hat nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Das ist also reine Esoterik und reiner Humbug. Und wir wissen ja auch, dass die ganzen Voraussetzungen der Astrologie nicht stimmen. Allein schon die Vorstellung, dass die Planeten wirkende Mächte seien, das entstammt nicht der Naturwissenschaft, sondern der babylonischen Religion. Ja, das haben die Babylonier geglaubt und die Astrologen haben es bis heute übernommen. Dass die Konstellation der Planeten Einfluss haben könnte auf unser Schicksal, als Menschen hier auf Erden. Außerdem, die Sternbilder, auf die man sich beruft, sind in Wirklichkeit Sonnen und andere Planeten, die in unendlichen Raumtiefen voneinander entfernt sind. Sie können also auch rein physikalisch gar keinen Einfluss auf uns haben und auf die Erde. Allein der Mond hat noch eine gewisse Anziehungskraft, physikalisch erklärbar, aber diese Sternbilder, unendliche Raumtiefen. Außerdem gibt es die Zwillingsforschung. Ja, es gibt ja auch hier Zwillinge, die müssen an sich genau das gleiche Schicksal haben. Wenn der Geburtszeitpunkt hier festgelegt ist und die Konstellation der Planeten Jupiter und Venus zum Beispiel genauso war bei der Geburt. Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr zum Beispiel das gleiche Schicksal habt im Leben, 100% und so. Also da legt man den Menschen fest in eine Schablone. Und das ist ja äußerst grausam, finde ich, ja, wenn man sich da festlegen lässt so. Und dann hat man ja auch Voraussagen untersucht, man kann das ja nachprüfen, da werden ja auch jedes Jahr Voraussagen auch von Hellsehern, Wahrsagern, Astrologen gegeben und die allermeisten treffen überhaupt nicht ein, aber da schweigt man dann drüber. Ich habe irgendwo mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, ja hier, da hieß es zum Beispiel, für das Jahr 2000 habe ich ein paar so Aussagen, da wurde gesagt, prophezeit, San Francisco sollte durch ein Erdbeben zerstört werden, ist nicht geschehen. Paris sollte durch Erdstöße oder irakische Raketen in Trümmer gehen, ist auch nicht passiert. Tokio sollte durch eine Klimakatastrophe samt ganz Japan im Meer versinken. Eine gewagte Voraussage, ganz Japan im Meer versinken, haben sie gewagt zu behaupten, ist auch nicht passiert, Gott sei Dank. Steffi Graf sollte schwanger werden, ist damals auch nicht passiert. Also ich sage nur, also es ist wirklich... wirklich mit großer Vorsicht zu genießen, diese Behauptungen. Ja, jetzt möchte ich, bevor ich glaube, zu positivem Denken wäre auch noch wichtig, nicht? Was sagen? Wie viel Zeit bleibt mir denn eigentlich noch? Noch eine halbe Stunde?
Um Mitternacht schließen wir das Haus zu.
Wir haben ja gut gelüftet heute. Und ihr dürft auch vielleicht nebenher schon Tee trinken, oder sollen wir eine kurze Atempause machen jetzt? Dann möchte ich aber die Zeit schon nutzen und auch weitermachen, wenn ihr dann den Tee eingeschenkt habt. Ein heikler Punkt, Okkultismus in Kirchen. Kann es das auch geben? Ist das nicht ein Widerspruch? Leider nicht. Es gibt etwa in der feministischen Bewegung, die ja auch sehr einflussreich ist in verschiedenen Kirchen, auch solche Lehren, die an sich in der alten Kirche als Lehren von Dämonen entlarvt waren, dass, Entschuldigung, wenn ich so sage jetzt, nicht das Blut Jesu uns rettet, sondern das Menstruationsblut. Und solche Dinge wurden behauptet, dämonische Lehren. Es gibt jetzt auch eine verfälschte Bibelübersetzung, wo heidnische Ansichten, Muttergottheiten und anderes immer mehr eingeflossen sind. Das halte ich für okkulte Einflüsse in Kirchen. Da müssen wir auch gar nicht nur jetzt auf die katholische Kirche blicken oder auf die neuapostolischen, die ich vorhin angedeutet habe. Manche haben es ja verstanden, was ich gemeint habe, dann werden auch in vielen Kirchengemeindehäusern Yoga-Seminare, Zen-Seminare angeboten, meditative Tänze, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon manchmal gelesen habt. Dann natürlich auch der interreligiöse Dialog, wenn man für den Frieden betet, mit Verehrern von Ahnengeistern zusammen, Schamanen, Medizinmännern, wie etwa in Assisi geschehen oder auf Kirchentagen immer wieder stattfindet. Das ist ein endzeitlicher Gräuel, dass sowas heute geschieht. Weil es heißt ganz klar in 1. Korinther 10, Vers 20, was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ja, das steht ganz klar in der Bibel. Und ihr sollt nicht am gleichen Joch ziehen mit den Ungläubigen. 2. Korinther 6. auch nicht im Gebet. Natürlich können wir auch mit Moslems und Hindus und Buddhisten reden, wir können sie lieb haben, wir können sie auch einladen zum Glauben, aber wir können nicht mit ihnen zusammen beten, weil es nicht der biblische Gott ist. Das ist uns hoffentlich von der Bibel her ganz klar. Auch was den Islam betrifft oder die Zeugen Jehovas, steht ganz klar in 1. Johannes 2, Vers 22, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Nicht umsonst haben wir im neuesten Zeitjournal jetzt das Thema Dreieinigkeit ganz breit ausgeführt, weil das immer mehr geleugnet wird vom Islam, von Zeugen Jehovas, von Brenhem-Anhängern, von Christadelphians, von liberalen Theologen und eben auch von vielen anderen Sekten und Strömungen. Wird eben die Dreieinigkeit Gottes, die Gottessohnschaft Jesu Christi immer mehr geleugnet. Auch ein Zeichen der Endzeit. Und das will ja der Teufel. Er möchte Jesus Christus reduzieren zu einem bloßen Menschen, der uns nicht erlösen kann, zu einem Friedensstifter, aber nicht als der Herr und Heiland unseres Lebens. Das soll er nicht mehr sein. Das möchte ich auch unter Okkultismus einordnen. Ja? Ich hoffe, ihr versteht warum. Weil das ist auch eine dämonische Lehre, wo Jesus Christus in seiner Wesenheit, wo überhaupt Gott in seiner Allmacht und Heiligkeit angegriffen wird. Das ist das Ziel Satans. Ja, dann auch, habe ich Harry Potter schon erwähnt, und dann gibt es eben magische Praktiken in verschiedenen Kirchen, vor allem in orthodoxen und katholischen Kirchen, Ave Maria. Was geschieht beim Ave Maria? Ich weiß nicht, ob jetzt ein Katholik unter uns ist, man möge mal drüber nachdenken. Maria, nirgends in der Bibel steht, dass die Maria schon zum Himmel gefahren sei oder dass sie irgendwie entrückt sei, sondern sie ist gestorben. Und wir können nicht zu ihr beten. Wir können nur zu Gott und Jesus Christus beten. Der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen im Gebet. Aber wir können nicht zu Verstorbenen beten. Das ist uns in der Bibel ganz klar verwehrt. Das ist auch eine okkulte Sache. Leider muss ich das so sagen hier. Auch der Rosenkranz findet sich in vielen Religionen, auch im Islam, im Buddhismus, im Hinduismus, dass man gewisse rituelle Gebete immer wiederholt, aber das ist kein Gebet von Herzen, sondern ein Aufsagen. Wenn man so viele Ave Marias gebetet hat, dann kann die Seele einige Stufen höher aus dem Fegefeuer emporsteigen. So wird also gelehrt. Und das Fegefeuer findet sich übrigens auch nicht in der Heiligen Schrift. Ja, das nur nebenbei bemerkt. Dann werden auch heilige Gegenstände verehrt, gewisse geweihte Dinge, die eine besondere Strahlkraft haben sollen. Wenn man die dann berührt oder ihnen nahe kommt, wird man besonders gesegnet. Man muss da auch vorsichtig sein, dass es nicht in ein magisches Denken abgleitet. Ich möchte es einfach mal so formulieren. Wir sollen allein auf Gott, den lebendigen Gott, vertrauen und nicht irgendwelche Gegenstände. Ja? Ob es jetzt auch eine Perlenschnur ist oder auch ein Kreuz. Wenn ich ein Kreuz trage auf der Brust, bin ich noch nicht gerettet für den Himmel oder bewahrt vor dem Bösen. Sondern der Glaube, der innere Herzensglaube an Jesus Christus ist entscheidend, nicht irgendwelche Symbole, die wir vor uns hertragen. Wobei ich das Kreuz, an dem der Herr gestorben ist, seinen Tod hochschätze, das ist keine Frage. Aber ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden, nicht auf gegenständliche Dinge unser Vertrauen setzen. Dann kommen wir sehr schnell in Götzendienst. Dann können wir irgendeine andere Gegenstände verehren. Da kann sich jeder was raussuchen. Und dann sind wir bei den heidnischen Religionen, die sich selber Falkengötter geschnitzt haben oder mit Menschengesichtern Götter aufgestellt haben und so weiter. Keine Gegenstände, sondern den lebendigen Gott selber. Die Gott anbeten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, sagt der Herr Jesus. Das ist entscheidend. Unser Geist betet zu Gottes Geist und in der Wahrheit. Allein der lebendige Gott, der Vater Jesu Christi. Ja, soweit. Nun wurde ich auch gebeten, zur Frage des positiven Denkens noch etwas zu sagen. Das war ursprünglich sogar mal als Thema geplant, glaube ich. Deshalb möchte ich es noch wenigstens kurz erwähnen. Wer hat schon davon gehört, vom positiven Denken? Oder ich frage mal anders, wer von uns denkt denn nicht positiv? Ja, und da seht ihr schon, wie die Begriffsverwirrung groß ist. Es könnte jemand sagen, ja, der Gastmann ist dagegen, dass man positiv denkt. Ich denke auch in vielem positiv, nicht nur negativ, Gott sei Dank. Ja. Aber das, worum es hier geht, ist eine Ideologie, eine eigene Art von Religion, die entwickelt wurde von etwa Joseph Murphy und Norman Vincent Peale und wird weitergeführt heute durch Robert Schuller und Yonggi Cho und andere Vertreter. Und man kann es auch als Visualisierung bezeichnen. Ich möchte es kurz erklären, was da dahinter sich verbirgt. Ich zitiere einfach einmal von Joseph Murphy einige Sätze in seinen Büchern. Er schreibt: In den Seiten dieses Buches werden Sie die machtvollsten und unfehlbar aufbauenden, umwälzenden Erkenntnisse finden. Und Sie werden wissenschaftlich erwiesene und in der Praxis erprobte Techniken kennenlernen, durch die Sie die unendlichen Kräfte Ihres Unterbewusstseins sich zunutze machen können. Mit Hilfe dieser Methode öffnen sich Ihnen neue Bereiche des Geistes, und der bewusste Einsatz dieser Kräfte wird Ihnen all den Reichtum und den Überfluss bringen, den Sie immer schon sich erwünschten. Zitat Ende. Hier klingt schon dann bei den christlichen Vertretern des positiven Denkens das Wohlstandsevangelium durch. Ja? Aller Überfluss. Und wenn ihr ein einfaches Auto fahrt, dann glaubt ihr nicht richtig. Ihr müsst Mercedes fahren. Ja? So wird von manchen tatsächlich gelehrt. Genau das Gegenteil, was unser Herr Jesus gelehrt hat. Nichts geht gegen Mercedes-Fahrer, ja? Aber ihr versteht hoffentlich. Ja? Reichtum ist kein Zeichen, dass ein Christ wirklich ernsthafter ist. Es kann ein Segen sein, wenn Gott uns versorgt, durchaus, aber der Herr Jesus selber hat nichts gehabt, wo er sein Haupt hinlegen konnte, schreibt er einmal, ja, noch nicht mal eine Wohnung, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und dann schreibt Murphy weiter: Es gibt eine universelle geistige Kraft, allumfassende geistige Kraft. Nichts auf der Welt ist mächtiger als Sie. Was immer Sie sich wünschen, diese Kraft vermag Ihren Wunsch zu erfüllen. Und diese Kraft ist geistiger Natur und in Ihnen. Klammer auf, Mystik, Klammer zu. Wir haben es vorhin mal gehört. Es ist Ihr Geist, der Teil des universellen Geistes und eins mit ihm ist. Genau das, Zitat Ende, genau das Phänomen der Mystik. Das heißt, in mir wohnt das Göttliche, ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt alles erreichen durch diese innewohnende Kraft. Oder kosmische Energie, wie das New Age, das neue Zeitalter des Wassermanns heute sagt. Kosmische Energie in euch. Gott, nun werden die christlichen Begriffe von Murphy und anderen verwendet. Gott ist nach diesen Definitionen die unendliche Heilkraft. Einfach die Natur, das Leben, das Lebensprinzip. So einfach, ja? Und Glaube ist ein Gedanke oder Geistesinhalt. Glauben bedeutet, etwas als wahr zu akzeptieren. Nicht der Inhalt des Glaubens ist es, der die Gebete eines Menschen wirksam gestaltet, sondern die Erhörung tritt ein, wenn das Unterbewusstsein des Betreffenden auf seine Gedanken oder Vorstellungen reagiert. Also wieder ein innerpsychischer, mystischer Prozess, der sich verknüpft mit dieser universellen kosmischen Kraft. Und Gebet ist Mittel zur Selbstverwirklichung. Und Sünde ist nicht wirklich. Gott sieht uns makellos. Das lehrt übrigens auch die Sekte der christlichen Wissenschaft, dass es weder Sünde noch Tod gibt, sondern nur die universelle Liebe, die wir nur erkennen müssen. Dann sind wir heil, ja, wird behauptet von Mary Baker Eddy und ihren Nachfolgern. Und so auch im positiven Denken. Und Vergebung heißt Selbstvergebung. Himmel ist Selbstvergebung und Hölle gibt es gar nicht. Das ist höchstens, wenn ich nicht erkenne, dass ich so gut und so vollkommen bin. Und deshalb muss man sich beim positiven Denken immer wieder vorsagen, ich bin so gut, so vollkommen, die universelle Heilkraft wohnt in mir und dann sollen die Menschen wirklich verändert werden und alles erreichen, was sie sich erstreben. Und jetzt frage ich euch, eure Geisterunterscheidung, ist das biblisches Denken? Ist das wirklich in der Bibel so gesagt? Und Selbstverwirklichung und ja. Nun, nur ein Zitat, der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er sagt nirgends, ihr sollt euch selber verwirklichen, ihr sollt das Göttliche in euch freisetzen, sondern Gott steht außerhalb von uns und wir können in Gemeinschaft mit ihm treten, aber wir werden niemals selber göttliche Kräfte in uns selber finden, sondern von Natur aus wohnt in uns die Macht der Sünde. So viel nur kurz zu diesem positiven Denken. Ich habe da auch eine ganze Schrift dabei, wer das ausführlicher lesen möchte, auch zu anderen Themen. Darauf weise ich nachher nochmal hin. Jetzt aber zum wichtigsten Teil noch zum Schluss. Nämlich, wie können Menschen frei werden von okkulter Belastung, wenn sie sich auf irgendwelche solche Praktiken eingelassen haben? Nun, zunächst ist es wichtig, dass der oder die Betreffende erkennt, dass das Praktizieren esoterisch-okkulter Praktiken vor Gott Sünde ist. Sünde war oder Sünde ist. Also das als Schuld erkennen und dann auch bereuen. Wie kann man das erkennen? Natürlich, indem man die Bibel liest und dazu befragt, was sagt denn Gott dazu, zu diesen Dingen. Und da habe ich ja schon vorgelesen am Anfang, 1. Mose 3 und auch 5. Mose 18, wo alles von Gott verurteilt wird, von Feuerlaufen über Wahrsagerei und Hellseherei und Zeichendeuterei und Spiritismus und so weiter, dass das Gott ein Gräuel ist. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Und wer noch weitere Stellen aufschreiben möchte, auch für das Gespräch vielleicht mit Betroffenen, falls ihr selber nicht betroffen seid, ist es ja auch eine wichtige seelsorgerliche Aufgabe, anderen zu helfen, zumal das ja heute sehr zunimmt. Etwa 3. Mose 19, Verse 4, 26 und 31, da wird gewarnt vor Götzendienst, Wahrsagerei, Zauberei, Geisterbeschwörung, Zeichendeuterei. Also 3. Mose 19, 5. Mose 18. Eine wichtige Stelle ist auch Jesaja 47, Vers 12 bis 14, wo ausdrücklich die Astrologie erwähnt wird, der Glaube an die Horoskope. Zwar nicht mit dem Begriff Horoskop, aber es wird gesagt, die Sterne, die nicht helfen können, wo kein Feuer ist, wo man sich wärmen kann, die Sterne, die uns im Stich lassen, wenn es drauf ankommt, steht hier sinngemäß in Jesaja 47 und auch in Jeremia 27, falsche Propheten, falsche Traumdeuter, Wahrsagerei und so weiter. In Apostelgeschichte 19 wird über etliche Verse berichtet von den Einwohnern von Ephesus, die unter der Botschaft von Jesus Christus ihre Schuld erkennen und ihre Zauberbücher und alle okkulten Gegenstände verbrennen auf dem Marktplatz. Wie wunderbar wäre das, wenn das heute auch geschehen würde, dass man wirklich diese ganzen Zaubersachen einfach verbrennt. Das ist auch wichtig, dass man nicht sich weiterhin mit diesen Dingen belastet. Auch okkulte CDs und was dazu gehört. Und dann auch Offenbarung 21, Vers 8 und 22, Vers 15, wo ganz klar steht, dass neben anderen Sünden auch die, die Zauberei betreiben, keinen Platz im Himmel haben werden. Eine sehr ernste Stelle am Ende der Heiligen Schrift, die auch für alle Zeit Gültigkeit hat. Also das als Schuld erkennen, bereuen und dann auch bekennen, vor Gott bekennen. Und gerade bei okkulten Sünden kann es sehr hilfreich sein, auch einen Seelsorger in Anspruch zu nehmen. Ich bin heute Abend auch bereit, wenn jemand Probleme hat oder das bekennen möchte. Und auch, denke ich, auch andere Geschwister, sicherlich auch der Bruder Drosse. Drosse ist der Name, habe ich es richtig gesagt. Oder auch hier der Bruder Gruner und andere. Ihr kennt euch ja hier besser, wer vielleicht auch hier im Dienste steht und mit dem Herrn geht. Und da könnt ihr gerne auf uns zukommen. Also das Bekennen vor Gott und den Menschen, nur dann nämlich, wenn die Sünde offengelegt wird, kann sie auch vergeben werden und verliert ihre Macht auf den Menschen. Und eben auch sich davon trennen, Zaubertexte ausliefern, Götzenfiguren wegschmeißen, aber nicht so, dass es andere dann irgendwie finden, sondern wirklich vernichten. Auch Glücksbringer, vierblättrige Kleeblätter und was immer, oder Amulette und Talismane. Es ist doch so armselig, wenn man sich auf solche Talismane verlässt, im Auto hängen hat, anstatt zu Gott betet. Wir beten vor der Autofahrt um Bewahrung, so wie auch vor dem Essen, dass der Herr das segnet. Aber wie armselig, wenn man dann hier irgendwie so eine Figur hat, die man dann praktisch als Schutzheiligen verehrt. Das macht Gott keine Ehre. Also diese Dinge ausliefern und wegschmeißen ist das Beste. Alles, woran wir unser Herz hängen, ist unser Gott, hat Martin Luther mal gesagt. Ja? Woran du dein Herz hängst, das kann zu deinem Götzen werden. Und davon solltest du dich trennen. Allein Gott soll das Ziel unserer Verehrung sein. Allein Gott und sein Sohn Jesus Christus. Und im Namen des Herrn und Heilandes Jesus Christus erfolgt dann auch, wenn die Schuld bekannt worden ist, erfolgt dann auch die Lossprechung. Die Lossprechung im Namen Jesu Christi. Dass wir sein Erlösungsopfer am Kreuz in Anspruch nehmen, wo er uns freigekauft hat von Sünde, Tod und Teufel. Und dann auch erfolgt die volle Übergabe des Lebens an Gott. Wir sollten wirklich unsere Sünden bekennen, nichts zurückhalten. Auch im Wissen, dass wir nicht perfekt sind, auch wenn wir bekehrte Kinder Gottes sind. Aber wir dürfen auch das immer wieder bringen, auch wenn wir gefallen sind, was uns von Gott trennen möchte, verunreinigen möchte. Und es gilt dann auch, im Glauben an Jesus Christus fest zu werden und zu wachsen. Und dazu gehören auch verschiedene Dinge. Zum Beispiel, dass wir auch dauerhaft eine geistliche Gemeinschaft besuchen, dass wir unter das Wort Gottes kommen, die Verkündigung hören. Wenn man sich bekehrt hat, heraus aus der Esoterik kommt, ist es ganz wichtig, dass man einfach sich füllen lässt mit dem Guten, mit dem Wort Gottes, mit der Kraft des Herrn. Dass wir nicht ein Vakuum hier jetzt haben und sagen, ich habe gar keinen Sinn mehr. Das hat mir so viel Sinn und Kraft gegeben, diese esoterischen Dinge. Nein, Gott gibt uns die wirkliche Kraft. Und wir haben dann keinen Leerraum im Herzen, sondern es ist ausgefüllt, wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und in seiner Kraft dürfen wir auch diesen Dingen dann widerstehen. Unter Gottes Wort kommen, im Gebet, in einer Gemeinschaft wiedergeborener Christen. Und auch den Schutz Jesu in Anspruch nehmen, sich auch stärken lassen durch das Mahl des Herrn und auch den Abbruch okkulter Freundschaften praktizieren. Das kann auch dazu gehören, vor allem in der Anfangszeit, dass wir da, wo uns diese Welt zurückziehen möchte, das gilt auch auf anderen Gebieten, ja, etwa mit Alkoholproblemen und so weiter, wo uns die Welt zurückziehen möchte in ihre Sünde, dass wir da zuerst einmal, wenn wir frisch bekehrt sind und gerade aus dem Schlamm herausgekommen, dass wir dann Abstand halten erst einmal davon. Wenn wir dann einmal fest sind, wenn einige Zeit vergangen ist, dann können wir als Missionare hingehen. Aber nicht, dass wir wieder zurückfallen. Das ist immer eine Gefahr, dass dann Menschen sich wieder verführen lassen. Ja, versuch's doch mal wieder mit Tischrücken oder trink mal eins über den Durst und so weiter. Ja, das kann dann sehr schnell passieren, wenn man noch nicht gefestigt ist. Und so gilt es auch, Freundschaften mit Christen zu schließen, vielleicht auch in einem Hauskreis, wo man sich besonders gut kennt und trägt im Gebet auch gegenseitig. Hat mir auch viel geholfen schon im Leben, dass man da auch Dinge sagen kann, die man vielleicht jetzt nicht in der großen Gemeinde sagt, wo man im Gebet füreinander einsteht. Dazu ist übrigens auch eine Gemeinschaft gut, ist auch nicht so groß wie eine Kirche unbedingt. Und da hat man doch wie eine große Familie auch viel mehr Kontaktmöglichkeiten oft. Nicht so unpersönlich. Ja, und eben auch hier die Schuld bekennt und auf die Seite des Siegers Jesus Christus tritt und bei ihm bleibt. Ich möchte abschließend ein Zeugnis zitieren von einem ehemaligen Guru, vielleicht kennen manche auch sein Buch, Der Tod eines Guru, Rabindranath Maharaj. Ich habe ihn vor einigen Jahrzehnten auch persönlich kennenlernen dürfen. Und er war ja nicht nur in der Esoterik drin, sondern er wurde selber als ein Guru, als eine Art Halbgott im hinduistischen Sinne verehrt, als eine Erlösergestalt für die Hindus sozusagen. Und er hat Folgendes geschrieben, folgendes Zeugnis schriftlich, das ich jetzt euch noch abschließend vortragen möchte. Er sagt, Krishna sagte, es gebe viele Wege. Buddha sagte, bevor er starb, er habe den Weg nicht gefunden. Doch Jesus sagte, ich bin der Weg. Nun, darüber musste ich ernsthaft nachdenken. Eine so kraftvolle Botschaft konnte ich nicht ignorieren. Nach vielen inneren Konflikten und Kämpfen ging ich schließlich auf die Knie und sprach ein einfaches Gebet, in dem ich Jesus Christus bat, mir alle meine Sünden zu vergeben, in mein Leben zu kommen und mich in Verbindung mit dem wahren, lebendigen Gott zu bringen. In dem Augenblick, als ich dieses Gebet sprach, geschah etwas Umwälzendes. Ich spürte buchstäblich, wie Tonnen dunkler Dinge mich verließen. Zum ersten Mal erkannte ich, dass all die mystischen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, die Visionen, die mystische Musik, die Astralreisen, also Sternenreisen, er hat außerkörperliche Erfahrungen gehabt als Guru. Die Götter, die ich besucht und mit denen ich gesprochen hatte, also dämonische Mächte, die übersinnlichen Kräfte, dass sie alle Teil der Finsternis gewesen waren, die mich jetzt verlassen hatte. Und Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, er trat in mein Leben ein. Er veränderte mich total. Er wandelte mich total um in einen neuen Menschen. Ich war wirklich wiedergeboren worden. Ich füge ein, aber nicht im Sinne des Hinduismus durch Reinkarnation, sondern durch Wasser und Geist, durch das Wort und den Geist Gottes war er wiedergeboren worden. Und er schließt, Ich kann sagen, dass ich in Jesus Christus, dem wahren und lebendigen Gott, begegnet bin und dass ich in ihm dauerhaften Frieden und wirkliche Hoffnung gefunden habe, wie ich sie als hinduistischer Weiser nie besaß. Ich wurde fähig, mit seiner Liebe Menschen zu lieben, die ich vorher trotz meiner Religiosität gehasst hatte. Christus hat eine ganz neue Dimension in mein Leben gebracht. In ihm habe ich den wahren Sinn des Lebens gefunden. Soweit dieses Zeugnis von Rabindranath Maharaj. Es ist sehr besonders beeindruckend, weil er wirklich nicht nur in der Esoterik drinsteckte, sondern ein führender Mann war, der zu dem andere emporgeblickt haben. Jetzt hört man, dass auch im Islam ein Junge auftreten würde, den sie als eine Erlösergestalt verehren und in vielen anderen Religionen. Ja. Aber das sind alles keine wirklichen Erlöser, sondern allein Jesus Christus. Und er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit. Nicht hier geboren werden und heranwachsen, sondern er kommt wirklich wieder. Und dann werden ihn alle sehen, die ihn abgelehnt haben, müssen ihn sehen und die ihn geliebt haben. Und ich hoffe, wir gehören alle dazu. Wir freuen uns, wenn wir ihn sehen. Und die Frage ist auch abschließend, sind wir bereit, bist du bereit, wenn Jesus kommt? Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass wir in dir die Fülle haben dürfen, den wirklichen Sinn. Und wir sehen, wie viele dunkle Dinge heute einströmen auf viele, viele Menschen in den Straßen unserer Stadt, aber auch in den Dörfern. Ich bitte dich, Herr, bewahre uns davor, reinige uns, wenn solche Dinge uns belastet haben und wir uns schon eingelassen haben darauf. Kannst du auch heute Abend Befreiung schenken, wenn jemand hier sein sollte. Sei du gnädig, Herr, du bist der Sieger. Und wir bitten dich auch für unsere Angehörigen, Freunde, Bekannten und Nachbarn, dass wir dein Licht weitertragen dürfen, dass auch sie noch gerettet werden. Lass uns Boten deiner Liebe und Wahrheit sein, auch hier im Erzgebirge in Sachsen, in dieser Gegend, wo auch viel Finsternis ist. Möge es auch da wirken, durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Herzlichen Dank zunächst für den Vortrag. Ja, also jetzt noch etwas Zeit für Rückfragen, wenn ihr möchtet. Also Dinge, die vielleicht alle interessieren, wo man einer etwas Konkretes wissen möchte. Gleich. Wir ziehen gleich durch.
Aber nebenher schon mal essen jetzt, nicht?
Wer möchte noch irgendwo einhaken, nachfragen, ergänzen?
Bitte. Aber bitte laut und deutlich aufstehen, es ist sehr voll.
Ich hätte auch Sie gebeten, dass Sie zwei Sätze zu den Schnittstellen sagen zwischen der Esoterik und den Praktiken der alternativen Medizin. Weil ja. Wir kriegen immer mehr Christen, die sagen, ich kann auch nur Gebet solche Dinge praktizieren und dann haben Sie eine Verordnung geworfen. Vielleicht können Sie da noch kurz was davon sagen.
Also. Oh, es regnet draußen. Ja.
Können wir noch weitermachen, es regnet draußen.
Ja, wir können trotzdem weitermachen. Ich selber bin ja Theologe und kein Mediziner, deshalb bin ich auf dem Gebiet immer ein bisschen zurückhaltender. Heute ist auch der Michael Kotsch in der Nähe, haben wir heute Mittag gehört, in Annaberg-Buchholz. Er hat sich sehr stark in diesem gemeinsamen Buch, was wir herausgegeben haben, Esoterik-Handbuch, hat er diese Praktiken beleuchtet, von Akupunktur über Ayurveda, Bachblüten, Feng Shui, also Feng Shui wird es an sich ausgesprochen, Geistheiler, Homöopathie, Reiki und so weiter. Also es gibt sehr viele solche Praktiken. Ich hoffe, Sie hören mich noch, trotz Regens. Ja, geht es? Das grundlegende Muster, um zu unterscheiden, was für einen Christen verantwortbar ist, der die Bibel ernst nimmt und was nicht mehr verantwortbar ist, liegt darin, dass wir fragen, wie wirkt denn diese Methode? Also es gibt eine ganze Stufenleiter von Fragen. Ich kann jetzt nur das Wesentliche kurz zusammenfassen. Das Erste ist immer, ist eine substanzielle Wirksamkeit nachweisbar? Ist also chemisch, biologisch nachweisbar, dass da eine heilwirkende Substanz ist, die auch die Naturwissenschaft nachweisen kann? Das ist die erste Frage. Und wenn nicht, wie wirkt diese Sache ansonsten? Ist es eine geistige Wirkung und auf welchen Prinzipien? Man kann sagen, die esoterische Richtung, die ich für abzulehnen halte, die beruht auf einem Energieprinzip. Das heißt, es wird von Energien gesprochen, die auf irgendwelche Weise gesteuert werden können. Qi, Tao, Kundalini, Orgon, Bioenergie, Ka und wie auch immer sie heißt, Yin und Yang als polare Prinzipien. Das ist das energetische Prinzip. Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Akupunktur nehme. Das Weltbild kommt ja aus der chinesischen Religion. Das heißt, man rechnet mit polaren Gegensätzen Yin und Yang. Und wenn diese polare Spannung ausgeglichen wird, dass dann Heilung geschieht. Und es werden aber auch Energien behauptet aus übersinnlichen Bereichen, die dann in Meridianen fließen im Körper, also diese Energiebahnen. Nun hat man also diese Meridiane allerdings nicht mit den Nervenbahnen identisch gefunden, sondern es sind übersinnliche Bahnen, die eben nicht einfach mit den Nerven identisch sind. Und die Akupunktur, so schreibt auch Michael Kotsch hier, hat höchstens eine Nachweisbarkeit bei der Schmerzlinderung. Das geschieht so, wenn man die Nadeln einsticht, dass dann Endorphine freigesetzt werden. Das sind gewisse schmerzhemmende Mittel, körpereigene Substanzen. Wenn ich also einen Stich habe, setzt der Körper eben diese Mittel frei als Gegenreaktion. Das ist nachweisbar. Das hat aber mit der Akupunktur an sich nicht viel zu tun, sondern geschieht immer, wenn ich irgendwie einen Einstich habe oder irgendwie einen Schmerz, dass das dann passiert. Also wird natürlich in der Akupunktur dann auch gezielt eingesetzt. Das ist das Einzige, was auch wirklich nachweisbar ist. Aber alle anderen Behauptungen mit Krebsheilung und Ähnlichem, was auch schon gesagt wurde, das ist natürlich hypothetisch. Und dieses Energieprinzip, da denke ich persönlich, dass da eben diese geistigen Mächte aus dem esoterischen Bereich kommen. Auch bei der Homöopathie, was ich schon erwähnt habe, wo eben keine substanzielle Nachweisbarkeit mehr ist, so ab D6 etwa rum, bei der Avogadro'schen Konstante. Das ist eine Zahl mit ganz vielen Nullen, ich weiß es nicht genau auswendig, aber wir haben diese ja auch drinstehen, ich glaube 10 hoch minus 26 oder sowas, aber langen Sie mich jetzt nicht drauf fest. Und dann kann es eben wirklich nur noch geistig wirken. Und Hahnemann, der Erfinder der Homöopathie, hat ja auch am Schluss seine Patienten oft nur noch dran riechen lassen und dann sollte die Wirkung sich entfalten. Und deshalb einerseits Placebo-Effekt oder andererseits eine Kraft, die eben nicht, wo man dann fragen muss, ist sie göttlich oder ist sie dämonisch? Und wenn man so die Lebensgeschichte von Hahnemann sieht, er war Freimaurer, er war Pantheist, er war kein gläubiger Christ. Und da muss man schon annehmen, dass es eben nicht eine christliche Inspiration war, diese Entdeckung, auch von daher. Also wie gesagt, bitte nicht verwechseln mit Pflanzenheilkunde. Das sind substanzielle Nachweisbarkeiten. Ich nehme also auch Baldrian zur Beruhigung, vielleicht auch nach diesem Abend dann. Hoffentlich wird es da nicht so aufregend. Aber das sind also wirklich, oder Knoblauch, damit man besseren Geruch hat. Es hat also natürlich gute Wirkungen auf die inneren Organe. Deshalb nehmen wir Knoblauch. Heute habe ich es aber nicht gemacht. Also ihr könnt gerne auf mich zukommen nachher. Aber ich wollte sagen, das ist Pflanzenheilkunde, wirkliche Phytotherapie. Und das wird ja oft immer so vermischt, ja, ach, der lehnt alles ab, was nicht chemisch ist. Ist überhaupt nicht so. Ich nehme also auch immer zuerst pflanzliche Mittel, aber keine homöopathischen, ich persönlich. Aber bitte, ich will niemand jetzt hier ein Gesetz machen, der das vielleicht anders sieht. Ich weiß, dass das bei Christen sehr umstritten ist. Aber da liegt auch eine ausführliche Schrift auf, noch zwei Exemplare über Homöopathie, wo das auch von Michael Kotz sehr ausführlich entfaltet wird. Vielleicht reicht es dazu. Wir wollen jetzt nicht nur die Fragen, es sind vielleicht noch ganz andere Fragen auch da. Also diese esoterischen Heilverfahren, ich kann mal einige vorlesen, dass ihr wisst, was ich dazu rechne und was ich ablehnen würde. Vielleicht ist es interessant, was ich also in diese energetische Heilmethode einordne. Das ist zum Beispiel Ayurveda. Bachblütentherapie, das hat nichts mit wirklichen Heilsubstanzen zu tun, sondern es ist eine Art psychologische Zuteilung von Pflanzen, auch auf Energieprinzip. Dann auch Bioenergetik, Feng Shui, kommt ja auch aus dem fernöstlichen Denken, wo dann die Wohnung entsprechend eingerichtet wird nach diesen Energieströmungen. Dann auch Geistheiler natürlich. Dann gibt es auch Bruno Gröning, das war natürlich ein Spiritist, also da wird heute noch gesagt, der würde noch aus dem Jenseits Heilungen machen, bei seinen Anhängern, Bruno Gröning, vielleicht auch schon gehört, Gröning-Kreise, ganz gefährliche Sache. Auch magische Handauflegung, man darf sich nicht von jedem die Hände auflegen lassen. Das heißt nämlich im Timotheusbrief, lass dir niemand vorschnell die Hände auflegen, damit du dich nicht teilhaftig machst, fremder Sünden. Dann auch Kinesiologie, ist auch dieses Energieprinzip. Pendeln. Nicht? Beim Pendeln ist eine Art Wahrsagerei. Das können auch nur Medien machen. Und es gibt auch die Theorie mit diesen unbewussten Muskelreflexen, dass es in die Richtung ausschlägt, wo man sich auch wünscht. Aber es können auch wirkliche Mächte hier am Wirken sein, auch beim Ruten gehen. Das ist auch eine Wahrsagerute. Reiki, eine ganz finstere Sache. Und Schamanismus, Shiatsu und Tai Chi. Und auch überhaupt in der traditionellen chinesischen Medizin sind viele solche Praktiken. Die haben wir also alle hier behandelt und viele weitere in diesem Esoterik-Handbuch. Ja, aber bitte, wenn noch andere Fragen sind. Die habe ich sogar persönlich gehört als Schüler und mal einen Zeitungsbericht über sie geschrieben. Ich komme ja aus der Naturheilbewegung. Ich war, als ich noch nicht gläubig war, ich sage es mal so, vom 10. bis 18. Lebensjahr Pressereferent des Naturheilvereins Pforzheim. Ich habe da die ganze Pressearbeit gemacht damals. Und mit 18 Jahren kam ich dann zum Glauben. Und deshalb habe ich das ja alles selber durchgemacht und habe auch das Gute behalten. Ich bin heute noch ein Müsli-Esser und so weiter. Ess aber auch andere Dinge, eine gesunde Mischkost ist gesünder als eine sehr einseitige Ernährung, egal in welche Richtung. Maria Treben, nicht von Treben. Aber ja, das ist nämlich eine interessante Sache. Die hat natürlich, also das ist das Gesundheit aus der Apotheke Gottes. Ich glaube, das wird heute auch noch aufgelegt. Da ist natürlich vieles begründbar mit Pflanzen, aber das Problem bei Maria Treben selber ist, dass sie strenge Katholikin war, sie ist inzwischen ja verstorben, und gesagt hat, sie hat viele dieser Rezepte durch den Geist ihrer verstorbenen Mutter offenbart bekommen. Und da fängt das Problem an. Und deshalb muss man schon prüfen, ob es wirklich nachweisbare Pflanzenwirkstoffe sind oder eben irgendwelche auch okkulten Rezepte aus dieser Inspiration mit hineingemischt. Nicht? Das ist bei der Maria Treben der Punkt. Auch vielen Dank auch für die Frage. Weiß ich jetzt nichts Spezielles, vielleicht hat das schon mal jemand. Aha. Ja. Wie wirken die denn? Auch gegen Krebs oder solche Dinge? Ich habe mal was davon gehört, dass da manches so behauptet wird. Ja, das geht dann oft über die Möglichkeiten hinaus. Ja, bitteschön. Ja, wichtige Frage. Stille Übungen, Fantasiereisen, Mandalas in Schulen heute gang und gäbe, auch in Kindergärten. Eines verstehe ich, dass die Lehrer oft nicht mehr fertig werden mit den Kindern und versuchen, sie ruhig zu bekommen in den Schulen, dass sie also etwas Ruhe einkehrt. Dazu hilft das sicherlich. Es sind also schon eine Art Meditationen, die da gemacht werden. Die andere Seite ist aber, dass dabei auftreten kann, was man in der Esoterik als Exkursion der Seele bezeichnet. Das heißt, dass dieses Innere, seelisch-geistige im Menschen den Körper verlässt und dann tatsächlich in solche übersinnlichen Bereiche eindringt. Es wird ja gesagt, wir schweben jetzt in die Sterne hinein oder auf den Meeresboden. Und die Fantasie ist natürlich schon eine schöpferische Kraft, aber wenn der Verstand immer mehr ausgeschaltet wird, wenn Trancezustände und entsprechende Botschaften damit verbunden sind, dann kann es tatsächlich zu so etwas kommen wie einem Verlassen der Seele aus dem Körper heraus. Und das ist eine gefährliche Sache. Es ist dann sogar schwierig manchmal, diese Kinder wieder zurückzuholen. Das ist ja eine Art hypnotischer Zustand bei der Hypnose. Nicht alle Lehrer gehen so weit, ja, möchte ich sagen. Ich will jetzt nicht pauschal das verteufeln, aber die Gefahr ist verbunden. Nicht? Es wäre viel besser zu beten mit den Kindern, wirkliches Gebet, als eben solche Meditationsübungen zu machen. Und als Mandala malen, das kann zunächst mal als harmloses Ornament gesehen werden. Man sollte die Kinder auch nicht unnötig schon zu früh im Kindergarten beunruhigen und ihnen das Okkulte alles sagen. Aber wenn sie dann mal fragen, was mache ich da eigentlich, oder wenn meditative Übungen damit verbunden sind, dann sollte man schon sagen, dass das aus dem Buddhismus kommt und dass es eine Meditationshilfe ist für buddhistische Mönche ursprünglich, um mit ihrem Verstand in das Zentrum hineinzugelangen. Das ist ja eine Sammlung in die Mitte, in den Punkt. Und das dient dazu, dass das eigene Innere in die jenseitige Welt gelangt, durch diesen Tunnel. Also man gelangt von Mandala, von den Außenseiten in das Zentrum, und der Geist wird praktisch hineingezogen und gelangt dann auf der anderen Seite wie durch einen Tunnel heraus, dann in die jenseitige Welt. Das ist das Ziel bei diesen Mandalas. Deshalb die Konzentration auf die Mitte, nicht? Ist ja in der Esoterik eine geläufige Praxis. Also das sind die Gefahren, die damit verbunden sind. Solange aber das Kind einfach hier ein bisschen malen will und so. Aber diese Botschaft kann sehr schnell dann damit verbunden sein, vor allem wenn dann Meditationen und Anleitungen dazu noch kommen.
Letzte Chance, etwas zu fragen heute Abend.
Ich habe eine Frage zu dem
Progressivo. Ach, hier, ja.
Steh ruhig mal auf.
Bei wem?
Bei dem Augenheben-Training?
Ja, es gibt ein Band, ich habe es jetzt leider nicht mit, von Professor Franzke, über Entspannungstechniken. Da ist es enthalten, ausführlich. Da ist autogenes Training und progressive Muskelentspannung. Das ist auf dieser Schiene, dass der Mensch auch sich versenkt und diese Muskelübungen macht, dass die Energie freier strömen kann. Ich habe es selber noch nicht gemacht, deshalb kann ich dazu nicht allzu viel sagen. Aber autogenes Training und Yoga habe ich schon praktiziert. Und dazu sage ich deshalb vielleicht ein bisschen mehr. Beim autogenen Training, das dient ja auch dazu, eine Art selbsthypnotischen Zustand herzustellen, dass der Mensch besser schlafen soll, zur Ruhe kommen soll, hat natürlich auch gute Nebeneffekte. Aber das Problem ist dann die Oberstufe vor allem, wo dann auch Visionen auftreten können, gewisse Symbole, Schwein, Pfau und so weiter, von dem Begründer Johann Heinrich Schulz auch entwickelt wurden. Und das ist eben verbunden ist mit Yoga, eine Art westlicher Yoga. Der Yoga-Weg dient ja auch dazu, in Kontakt mit den geistigen Wesenheiten des Hinduismus zu steigen. Also eine Art rituelle Gebetshaltung. Und ich habe auch selber gemerkt, als ich das gemacht habe, dass dann irgendwelche solche Mächte aufgetaucht sind. Und als ich dann Christ wurde, habe ich die Dinge alle dann gelassen und bekannt. Und deshalb weiß ich, dass da schon auch mehr dahinter steckt. Und also würde ich eben auch in diese Richtung einordnen, auch die progressive Muskelentspannung. Also natürliche Massage, wie man es früher gemacht hat, ist, denke ich, viel besser und ohne Gefahren, nicht? Aber sobald dann Heilströme ausgesandt werden, auch wie in der Kinesiologie, ist das mit Vorsicht zu genießen, wo diese geistigen Mächte herkommen. Ja. War das die letzte Frage?
Jetzt
oder?
Kommt die allerletzte Chance.
Wie ist das mit den Bindungen, die bei Vorfahren von uns eingebracht wurden? Einfluss auf uns
ja, ja. Das wird zurzeit ja heftig diskutiert, etwa in Bibel und Gemeinde, diese Frage. Also, es gibt diese Stelle mit den Sünden der Vorfahren, das bis ins dritte und vierte Glied, und aber der Segen Gottes bis ins tausendste Glied ist also stärker. Deshalb sollten wir auch nicht uns in unnötige Ängste verstricken. Andererseits gibt es Aussagen, ich glaube beim Propheten Hesekiel, dass Gott jeden nach seiner eigenen Schuld fragt und nicht die Schuld des Vaters. Der Sohn wird für seine eigene Schuld vor Gott stehen müssen und auch der Vater für seine eigene Schuld. Seelsorgerlich gesehen würde ich so sagen, dass wir natürlich für andere Menschen nicht Buße tun können. Ja, jeder muss für seine eigenen Sünden vor Gott stehen. Wenn man Angst hat, dass von den Vorfahren etwas auf einen übergegangen sein könnte, steht ja nichts im Wege, das zu bekennen und auch abzulegen.
Und doch denke ich, dass ich für meine eigene Sünde, auch für okkulte Dinge oder andere Sünden, vor Gott stehen werde. War das jetzt ausreichend, diese Antwort? Also ich habe eher meine Fragen, ob sich das vererbt sozusagen. Es gibt so manche Behauptungen, auch Kurt Koch hat Verschiedenes berichtet, er hat ja Standardwerke geschrieben. Aber man kann auch Leute dadurch in große Ängste treiben, die vielleicht gar nicht unbedingt notwendig wären.
Es steht ja die Gefahr, dass jemand dann
fragt,
was ist denn mit meinem Leben hier los? Ja. Sucht dann verzweifelt ja. In den
Vorfragen. Entschuldigung, etwas anderes ist natürlich, wenn zum Beispiel, Gott möge es verhüten, Eltern die Kinder irgendwie mit okkulten Dingen in Kontakt gebracht haben. Also wenn über Kinder gependelt wurde oder sie besprochen wurden, dann ist natürlich ganz klar, da sollte ich dann auch, wenn ich da Belastungen habe, das bekennen. Ja, aber nicht, wenn vielleicht der Großvater, den ich gar nicht mehr gekannt habe, irgendwas Okkultes getan hat, aber die Eltern nicht. Da sehe ich dann schon einen Unterschied. Ja. Ich danke für die große Geduld, wünsche euch Gottes Segen und noch einen guten Appetit dann, ja, wenn wir zusammen sind hier.
So, wir drängeln uns mal kurz am Mikrofon. Ja. Herzlichen Dank für alles, was wir gehört haben, was uns nicht nur zum Nachdenken angeregt hat, sondern wo es nötig ist, auch zum Handeln. Schön, dass das so möglich war, dieser Abend. Wir beten noch miteinander und ich möchte dann auch noch den Segen sprechen. Herr unser Gott, es tut uns gut, dass wir dich so in den Blick bekommen dürfen, immer wieder, auch an diesem Abend. Du bist der Herr, auf dich kommt's an. Bewahre uns davor, Herr Jesus Christus, dass wir uns anderen Mächten, Göttern zuwenden und Hilfe suchen. Hilf, dass wir, wo es nötig ist, aufräumen, dich aufräumen lassen in unserem Leben. Danke, Herr, dass bei dir alles ist, an Rettung, an Frieden, an Geborgenheit, an Hoffnung. Du bist gekommen, dass wir dir das Leben und volle Genüge haben und davon wollen wir Gebrauch machen. Hilf, dass das bei einem jeden von uns so ist. Bewahre du uns auf den Wegen, die heute Abend noch vor uns liegen und lass uns wohlbehalten ankommen. Du großer Gott und Herr, unser Vater, gehe du mit uns, mit deinem Segen, mit deinem Frieden und bewahre uns in deiner Hand. Amen.
Amen.
Ihr dürft gerne noch aufessen oder Gassmann auch noch etwas fragen, wenn es nötig ist und dann irgendwann mal das Haus verlassen. Wir werden kurz vor Mitternacht dann irgendwie zuschließen, vielleicht auch schon eher. Herzlich Gott befohlen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.